Hallöchen, hier sind der Danny und der Alex vom Podcast Ostkinder 8082.
Und hier ist das Intro. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber diesen Soundloop vor 4 Jahren, als wir angefangen haben, selber eingespielt. Und ich finde, es ist immer noch modern.
Vor 4 Jahren?
Da geht's direkt nochmal los. Wegen Loop. Ich muss hier mal stoppen drücken. Auf meinem Heimklavier und habe ich Effekte draufgelegt wie ein DJ der 90er Jahre. Toll, ne?
Aber vergiss nicht, wir hatten auch Intros von unseren Hörern. Es gab auch diese Phasen.
Ja, heute unser Jingle für die Heimat immer noch. Toll.
Sehr gut.
Jetzt, wo alles AI ist, machen wir alles mit einem Finger Klavier.
Eieiei. Boah, das war so ein richtiger Boomer-Witz.
Was?
Eieiei, also aus AI machen.
Ach so, ja, habe ich gar nicht verstanden. Ja, weil ich noch jung und fresh bin. Ja. Ich verstehe deine Dad-Jokes gar nicht. Ja. Aber ich kann ja ein bisschen Klavier spielen, aber nicht Noten lesen. Als ich dann damals das Intro eingespielt habe, ich ja wirklich so mit einem Finger versucht, immer so, und es hat trotzdessen lange gedauert.
Also ich hätte es wahrscheinlich einfach dann sein gelassen. Ich habe kein Talent für irgendwelche Instrumente.
Warte ab. Ostkinder, die Band, ist mein neues Projekt, nachdem wir Ostkinder das Buch geschrieben haben.
Ja. Ja, was machen wir hier nicht?
Die Leute langweilen. Danke, dass du mich daran erinnerst, Alex.
Heute haben wir vertauschte Rollen. Juhu!
Dann ich freue mich auf die Folge, weil ich habe mein Thema vorbereitet. Ich habe gleich gar nicht so viel zu tun, weil ich ein Interview geführt habe. Und das relaxt mich jetzt schon total in diese Folge.
Ja, ich merke schon. Und da du ja zumindest mir angekündigt hast, dass es etwas länger ist, werden wir uns heute ein bisschen kürzer am Anfang und am Ende bewegen. Mhm. Wobei, das sagen wir häufiger und dann kommen so massive Ausgaben raus. Aber ich bin sehr gespannt, weil natürlich überraschte mich trotzdem mit dem Thema beziehungsweise dem Interview. Und bevor wir aber loslegen, habe ich natürlich ein Wort mitgebracht. Und kannst du bitte für unsere ganz, ganz vielen neuen Hörerinnen und Hörer nochmal erklären, was das Wort ist?
Das mache ich gerne. Der Alex bringt mir ein Wort mit, was er sich ausgedacht hat, weil es irgendeine Beziehung zu unserer ostdeutschen Geschichte hat, aber irgendwie auch mit uns heute zu tun hat. Deshalb hat er sich an das Wort erinnert. Ich weiß nicht, was er mitgebracht hat und wir reden gleich einfach so frei aus uns selbst heraus über dieses Wort. Und wenn mir nichts dazu einfällt, dann sage ich auch nichts dazu. Aber es ist noch nie vorgekommen.
Nee, das geht gar nicht. Ja, mein Wort, das ich heute mitgebracht habe, ist Topfschlagen.
Ach du meine Güte. Ja.
Also eigentlich habe ich es nur mitgebracht, weil ich habe Big Bang Theory bestimmt schon zum 20. Mal geguckt. Mhm. Und dann war diese eine Folge, wo die dann eine Weihnachtsfeier hatten und die Amy, also eine der Figuren dort, hat so mittelalterliche Spiele mitgebracht, wo man unter anderem durch Pusten von so Wattebäuschen, in dem Falle war es irgendwie so ein Staubding, man versucht sozusagen über den Tischrand darüber zu kommen. Und irgendwie hat mich das so auf das ganze Thema so Kindergeburtstage gebracht und teilweise auch traumatische Erfahrungen. Hm. Nein, keine traumatischen Erfahrungen, aber ich habe es gehasst, diese Spiele zu machen, wo dann die Leute einen mal ausgelacht haben, wenn man den Topf zum Beispiel nicht richtig getroffen hat. Also für mich war das gar nicht so spaßig. Außer natürlich, dass man dann was unterm Topf gefunden hat, wenn es schön war.
Also wir sind so unterschiedlich, das merke ich hier wieder. Ich habe Topfschlagen geliebt. Das war toll. Also Topfschlagen finde ich ein Spiel, das würde ich heute auch gerne noch spielen. Und ich weiß, ich habe es ewig mehr gespielt. Ich glaube, man muss das mal wieder machen, auch als Erwachsenenalter auf einer Party, weil es, glaube ich, auch heute noch unglaublich lustig ist. Frage an dich. Jetzt wird sich wieder unser Typ unterscheiden, das weiß ich jetzt schon. Hast du lieber die Bindeaufgaben auf den Topf gehauen oder warst du lieber einer derjenigen, der sich amüsiert dazu geguckt hat, wie der Topf geschlagen wird, immer ausweichen muss, damit man selber nicht mit dem Kochlöffel verhauen wird?
Also ich wollte einfach nicht den Topf unbedingt schlagen und dabei umringt werden von Schaulustigen, die sich dann lustig machen. Das habe ich nie gemocht. Also dann lieber Schaulustiger sein.
Ah ja, ich war auch lieber Schaulustiger. Da sind wir uns doch ähnlich. Ja, aber Topfschlagen fand ich toll als Kind. Ich weiß, ich kann mich an 2 konkrete Situationen erinnern, wo wir es gespielt haben. Die eine in der Plattenbauwohnung, weiß ich jetzt noch, im Hasenholz, da wo ich groß geworden bin. Ich habe das Bild noch genau vor Augen, wie ich auf den Knien war und Topfschlagen gespielt habe. Also es kommt mir direkt als Erinnerung hoch. Und ich meine, es war aber kein Holzlöffel, sondern wahrscheinlich eine Kelle, weil wir hatten keinen Holzlöffel. Ja, es hat unfassbar krass gemacht. Und das zweite, auf einem eingeladenen Kindergeburtstag von einer Kindergartenkameradin. Da haben wir nämlich am selben Abend, jetzt kommen wir zum nächsten Wort, dann darfst du das nie wieder mitbringen, dieses komische Spiel gespielt, wo man sich Handschuhe, Mütze und Schal anziehen muss und Schokolade essen mit Messer und Gabel. Kennst du das noch?
Nee.
Nee?
Nee,
aber irgendwie dein Kind war dran und die musste irgendwie alle anderen würfeln. Und solange keine 6 gewürfelt ist, durfst du so viel Schokolade essen, wie du willst, aber musstest vorher dich immer an- und ausziehen irgendwie. Das ist Zeit. Also man hat so die Zeit rausgeschunden und dann war das immer sehr lustig.
Ich glaube, dass das bei mir einfach nie war, weil ich damals keine Schokolade essen konnte.
Ja, das stimmt.
Ich dachte ja immer, dass ich gegen Schokolade allergisch bin, bis ich dann rausstellte, dass einfach damals, um den teuren Kakao zu vermeiden, ist in der Schokolade häufig irgendwie mit Haselnuss noch gearbeitet worden. Und gegen Nüsse war und bin ich ja immer noch allergisch und deswegen gab es leider keine Schokoladenspiele für mich. Also
für alle neuen so Hörer, wenn die jetzt zugestoßen sind, diese Geschichte, diese Traurige hat ja Alex schon in Folge 7, 9, 16, 32 und 37 erzählt.
Und trotzdem habe ich das Thema Nodossi mitgebracht.
Ja,
das oder vielleicht auch gerade deshalb. Ja, aber was für andere Kinderspiele hast du noch gemocht? Beziehungsweise, was kommt dir da wirklich noch im Kopf?
Ich erinnere mich an die Geschichte, die muss ich in diesem Podcast erzählen, weil sie einfach spektakulär ist. Und ich diese Person auch danach nochmal getroffen habe. Mein Vater ist ja ein gewaltloser Mensch, der Gewalt ablehnt, hat aber einmal in seinem Leben, das mir bekannt ist, einem Kind eine Ohrfeige gegeben, aber so richtig. Und danach nie wieder, hat sich auch geschämt, aber und zwar folgende Situation, ich war ungefähr 5 und ein älterer Junge, ungefähr 9 oder 10, hat mit mir das Spiel gespielt, mach mal deine Hände in den Rücken und hat eine Schaschliknadel genommen und dieses Spiel, was man aus Western kennt, wo Leute mit so Messern zwischen den Fingern so, kennst du das?
Tak, ja.
Tak, tak. Ja, hat aber leider meinen Finger durchbohrt mit dieser Schaschliknadel. Ich fing also an zu schreien, die Narbe habe ich heute noch am Ringfinger der linken Hand und als mein Vater das gesehen hat, wir lassen auf der Wiese irgendwie von so einem Bungalow, kam der runter und hat ihm voll eine geknallt. Ja. Das war der einzige Ausrast meines Vaters, den ich je erlebt habe, aber der Vater des anderen Jungen hat gesagt, ja, war ja nicht so schlimm gewesen. Also es war nicht so doll, er hat ihm so eine Backpfeife. Also es war jetzt keine, das Kind ist doch nicht umgefallen oder so, also es war jetzt nicht so, nicht
unbeherrscht, aber so. Er hätte ja mit dem Schaschlik-Ding hätte er ja auch noch zurückschlagen können.
Und das meine, deshalb, seitdem vertraue ich keinen anderen Kindern mehr bei Spielen, ja. Ja. Deshalb bin ich auch die GTA 5 gewechselt. Ah, das ist gleich der Kontext gleich zu heute, zu Kinderspielen. Wenn man nämlich als 5-Jähriger mit einer Schaschliknadel durch den Finger seine Hand nach vorne zieht. Das ist nicht schön.
Von normalerweise müsste man hier eigentlich noch eine Triggerwarnung vorher reinmachen. Das ist eine schreckliche Geschichte. Aber ja. Es bestätigt mich darin, dass Kinder sehr grausam sein können, dass diese Spiele nicht schön sind.
Ja, aber das meine ich auch mit dem Auslachen. Das kennen ja, Ich habe aber als Kind meine ich einen relativ guten Gerechtigkeitssinn gehabt, da ich ja selber Turner auch war. Und ich weiß noch, dass ich, als ich klein war, das immer blöd fand, wenn Leute beim Sport nicht gewählt worden sind und so. Ich habe da meistens immer, wenn ich dran war, jemanden gewählt, den ich eigentlich nicht gewählt hätte. Das weiß ich noch, weil ich auch diese Bösheit der Kinder konnte ich als Kind schon nicht so gut ertragen.
Aber es stimmt.
Und das spiegelt sich auch in Topfschlagen wieder. Man will die Leute ja scheitern sehen als Kinder, die wirklich auslachen. Das Auslachen ist ja echt, kommt ja von Herzen.
Es gibt ja ein Spiel, das ich bis heute total blöd finde. Und letztens war ich mit 2 Kindern unterwegs und die wollten dann mit mir Stille Post spielen. Und ich habe schon damals Stille Post einfach nicht verstanden, also wo da der Spaß darin liegt.
Soll ich dir erklären?
Ja, bitte. Also
der Spaß
liegt... Also natürlich nicht die Anleitung für die Stille Post, aber warum das Spaß machen soll.
Der Spaß liegt ja daran, erstens, dass der Erste sich sowas Schlimmes ausdenkt, was man sich schwer merken kann. Und dann durch das Flüstern. Man muss ja, Stille Post macht nur Spaß, wenn du wirklich richtig flüsterst. Und beim Flüstern gehen ja irgendwie 70% aller Informationen verloren, weil man es nicht so gut versteht. Und am Ende kommt was ganz anderes raus, was im besten Fall auch lustig ist.
Nee, also es wird einfach kein gutes Spiel für mich sein.
Also, es ist dieses klassische Verhören. Kennst du noch früher von 1Live die tauben DJs?
Nee.
Da gab es Sketch-Comedy bei 1Live vor 20 Jahren, weiß ich noch. Da waren immer 2 DJs, die haben sich quasi im Club unterhalten, im Hintergrund so, und die haben sich immer missverstanden. Der eine sagt gute Nacht, der andere sagt, wer hat gelacht? Also so, weil die ist immer, das ist ja Stille Post.
Das Lustige ist, ich habe gerade was ganz anderes im
Kopf. Warum erkläre ich eigentlich diesen Podcast Stille Post, als wenn nicht alle Menschen wüssten, was das ist?
Ich habe gerade gedacht, dass die Tauben-DJs, dass das 2 Tauben sind, die,
ach so,
die DJs lustig sind. 2 lustige Vögel, die miteinander DJ-Musik machen. Ja. Boah, jetzt fallen mir gleich noch viel mehr Spiele ein. Also man müsste die fast in so ein Ranking irgendwie einordnen. Zum Beispiel, ich packe in meinen Koffer. Das ist ja auch so.
Oh, habe ich als Kind total gerne gespielt, weil ich gut drin war. Weil der Trick ist, Du musst dir die Geschichte dazu erfinden. Du musst im Kopf dir überlegen, nicht nur die Wörter auswendig lernen, sondern die irgendwie miteinander verbinden. Und dann läuft das echt gut. Und wenn du gegen Kinder spielst, die das nicht können oder nicht wissen, dass das die Strategie ist, das hat mir immer Spaß gemacht. Ich habe früher total gerne, ich packe meinen Koffer, habe ich geliebt, auch als Jugendlicher und Kind, bei, weißt du, was ein grandioses Spiel war?
Nein.
Ugo Balder und Teller von Sinn in, wie hieß denn diese Sendung, jetzt habe ich den Namen vergessen, mit den Torten.
Ja.
Die haben immer mit den Gästen immer, ich packe meinen Koffer gespielt. Das habe ich total geliebt.
Vor allen Dingen war das nicht auch die Sendung, wo dann irgendwie nackte Frauen auftraten? Das war doch irgendwie aus dem italienischen Fernsehen, glaube ich,
kopiert. Nee, das ist Tutti Frutti, das war was anderes. Ah. Als wenn Heller von Sinn in einem Film mitgespielt hätte, in der Serie, wo nackte Frauen auftreten.
Ja, da hast du recht, das passt irgendwie nicht. Ah, warte mal, hieß das nicht Alles Nichts
Oder? Alles Nichts Oder, genau. So, alle Hörerinnen haben es schon rauf vor uns in sich selbst, in ihre Handys reingebrüllt. Jetzt haben wir es auch.
Okay, dann letztes Spiel noch. Und dann müssen wir natürlich noch mal den Bogen vielleicht zu heute noch mal schlagen. Reise nach Jerusalem.
Ach, auch geliebt als Kind, weil ich so klein und wendig war. Ich habe auch gekämpft, um, als wenn es um mein Leben ginge bei Reise nach Jerusalem.
Das war auch eher mein Sport, weil ich eben auch also relativ wendig war und natürlich auch so ein Sprinter-Charakter. Aber ich habe es trotzdem dann gehasst, dann letztlich also zu verlieren und nicht irgendwie dann auf dem Sitz zu sein. Weil da hatte ich tatsächlich so ein bisschen Wettbewerbscharakter drin. Was ich aber hasse, ist, wenn ich so Videos sehe von Leuten heute, die dann so die Stühle wegziehen. Ich glaube nicht, dass das erlaubt ist.
Ich glaube auch nicht. Ist denn drübersteigen über Stühle? Das ist ja die große Frage bereits. Ist das erlaubt, quasi auf der gegenüberliegenden Seite ist über die Stühle drüber? Oder muss man die Runde laufen?
Das wäre mir zu gefährlich gewesen, hätte ich Angst gehabt. Ich war schon damals so ein vorsichtiges Kind. Bloß nichts brechen, nur nichts verstauchen. So,
hast du mal was? Das ist ein anderes Thema. Das ist dieses Wort Knochenbrüche.
Knochenbrüche. Nee, ich hatte noch nie einen Knochenbruch.
Ja, ich auch nicht. Ja.
Ich bin auch jemand, der, wenn eine Straße komplett leer ist und man wirklich hunderte Meter nach links und rechts gucken kann, ich bleibe trotzdem stehen und gucke nach links, nach rechts, nochmal nach links und nach rechts, um sicher zu gehen, dass wirklich kein Auto kommt oder ein Fahrradfahrer oder so.
Ich nicht.
Also ein paar Jahre musst du noch überleben, weil sonst, ich hatte eigentlich mit dem Podcast noch ein paar Folgen vor mit dir.
Ja, also. Ich bin fast in Edinburgh mal totgefahren worden von einem Bus, von so einem Doppelsteckerbus, weil ich für kurze Zeit vergessen habe, dass sie ja Linksverkehr haben und ich war auf einer vollbestrichenen Straße und gehe so quasi, wie man es auch in Deutschland macht, mit so einem Einschritt vom Bordstein runter, damit man die Leute vorbeilässt. Habe auch vergessen, dass die Autos dann ja nicht von vorne, so von hinten kommen und mich fast dieser Bus, der hat so also 20 Zentimeter hinter mir geschafft anzuhalten. Das war die größte Scham meines Lebens. Am nächsten Tag bin ich in Glasgow nachts von der Polizei angehalten worden. Und dann war das die größte Scham meines Lebens.
Oh Mann.
Ich wusste nicht, dass man draußen kein Bier trinken darf. Und wurde dann mit einem Pint von der Polizei angehalten. Die haben uns das Bier weggenommen.
Also, wenn das ist mir in Amsterdam passiert. Ich dachte ja nur so, ah, Amsterdam, voll die lockere, coole Stadt, ne? Und das noch erst noch gar nicht so lange her, vor ein paar Jahren. Und dann haben wir uns da schön so ein Bier aufgemacht, sind rausgegangen und es war keine 20 Sekunden, kam bereits schon Polizist und meinte so, Bier trinken wäre gar nicht erlaubt auf der Straße. Und wir waren so schockiert und dann dachten wir auch so, schade, das Bier ist ja noch gar nicht mal getrunken worden.
Und vielleicht ist das ja auch diese, vielleicht ist das der Bezug zu den Kinderspielen, selektive Wahrnehmung, fokussieren, weil ich bin, wir waren schon einen Tag in Glasgow und abends halt, ne, dieses Bier noch eins, was wir mit ins Hotel nehmen wollten, vom Pub gegenüber, also dieser Weg war wirklich nur 6 Meter oder wirklich nur eine Straße. Hätten wir nicht bei Rot gewartet, wie du es gesagt hast, sondern wären gegangen, hätte die Polizei uns niemals gecatcht. War auch nicht weiter schlimm, ich habe mich ja schon im Knast gesehen für eine Nacht, war aber alles easy, weil die wussten ja, Touristen machen das. Und danach, jedenfalls selektive Wahrnehmung, am nächsten Morgen, wir waren noch 3 Tage da, in Glasgow hängen wirklich überall Schilder, wirklich überall, dass Alkohol verboten ist und das darf man nicht und das. Die habe ich vorher nicht gesehen, erst nach dem Vorfall. Also obwohl die ganze Stadt plakatiert ist mit diesen Verbotsschildern, habe ich sie nicht wahrgenommen. Ähnlich wie als Kind, wenn man die Brille aufkriegt und Topf schlagen soll, dann ist man, und das vermisse ich ja im Erwachsenenalter, dazu sage ich Topf schlagen nochmal spielen, dieses komplett in diese Welt abzutauchen. Da erinnere ich mich als Kind dran, dass das richtig große Abenteuer waren, Topf schlagen.
Ich fand gerade deine Idee so schön, dass man das mit Erwachsenen macht. Aber dann muss natürlich die Fläche viel, viel größer sein. Also weißt du, so ein ganzer Club. Ja. Und dann stehen dann 100 Leute um dich herum.
Ja, und da ist auch keine Schokolade, sondern Ecstasy drin. Damit die Leute sich auch Mühe geben.
Ich glaube, danach braucht man auch irgendwas, um das zu überstehen. Ja, also auf jeden Fall zurück zur Kindheit, aber in schön. Ja, Gibt's noch irgendwas zu sagen zu Topfschlagen?
Du spielst heute, ich glaube, ich meine, in Erinnerung zu haben, dass du auch heute keine Gesellschaftsspiele und so spielst, richtig?
Es ist viel besser geworden.
Ach, es ist
also
besser geworden?
Aus der Sicht natürlich von Freunden.
Und was ist denn dein Lieblingsgesellschaftsspiel? Wo du sagst, das würde ich spielen.
Also Trivial Pursuit ist tatsächlich etwas, was mir Spaß macht, aber das liegt eher daran, dass ich dann häufiger auch mal so in eine Gewinnzone komme. Und ansonsten, ich mag sowas wie Hotel. Kennst du das, wo man dann auch so noch die Häuser dann da
oh
so
ja, das fand ich früher als Kind total schön. Da gab es mal dieses Drehding, dieses Glücksrad, ne? Das fand ich immer total hochwertig gearbeitet, dieses Plastikteil als Kind.
Ja, also so ein paar Spiele spiele ich jetzt auch, die schon in den 90ern, glaube ich, existierten. Und dann gab es dann immer diese Werbung, weißt du, so mit MB-Spiele, wo dann jemand so gegen die Trommel oder nee, nicht so also gegen was ist das, gegen so eine Art Glocke irgendwie ging so, bumm, MB-Spiele. Und meine Eltern mochten das ja nicht und ich war immer traurig, dass ich diese geilen Spiele nicht haben konnte. Also ein bisschen hole ich das jetzt auch gerade etwas nach.
Ich finde ja meine These, man muss mehr Gesellschaftsspiele machen, Geselligkeit geht vor allem. Wir müssen zusammenfinden. Ich habe auch ab und zu jetzt mal während der Corona-Pandemie wieder Spieleabende für mich entdeckt, wo man so Freunde einlädt und dann zwei Stunden miteinander spielt. Sehr schön.
Also Bierpong ist ja auch ein Gesellschaftsspiel.
Ja, und wir haben sogar geschafft, Spieleabende ohne Alkohol zu machen. Das ist eigentlich, macht auch Spaß. Also, dass es nicht so eine Kneipenatmosphäre kriegt, sondern wirklich, man trifft sich und der Grund ist, gegeneinander zu spielen und sich ganz schlimm zu streiten. Der schlimmste Streit, den ich mit meinem Freund je hatte und meinem Vater war während eines Mau-Mau-Spieles. Es ist wirklich so. Wir waren kurz vor der Scheidung. Weil in Brandenburg
scheint es
andere Regeln, 5 Jahre, 6 Jahre. Es ist offensichtlich, in Brandenburg scheint es andere Mau-Mau-Regeln zu geben als in Thüringen und in Köln. Und da haben wir jetzt wirklich so schlimm, kannst du dich vorstellen, wie wir uns gestritten haben an diesem Abend. Es war wirklich ganz schrecklich. In so einem blöden Scheißspiel. Aber das ist, wenn man alles so ernst nimmt. Wer bei uns hat Kinder bei dem Topfschlagen nicht gesagt hat, nehmt euch nicht so ernst. So, bis heute. Ansonsten vier Spiel, Computer ist ja noch, Gaming ist ja immer noch meins, ne? GTA und so habe ich viel gespielt, Last of Us, habe ich mal wieder runtergeladen, aber angefangen, aber ich verliere die Lust in den letzten 2 Jahren, mir ist dann nicht ganz klar, warum. Ich glaube, es liegt an den Podcasts. Ja, weil ich habe früher, Gaming war echt mein Hobby, ne? Ich habe ja auch diese GTA 5 Crew da gehostet und als es rauskam mit 2000 Mitgliedern und so, das war echt, alles hat Spaß gemacht, aber seit dieser Podcast irgendwie mein Leben so erfüllt, beschäftige ich mich lieber damit. Also ich sitze lieber 2 Stunden anstatt an der Playstation und schneide einen Podcast oder versuche irgendwie so ein, keine Ahnung.
Finde ich schön.
Es trägt zur Qualität dieses Hobbys bei. Wann hast du das letzte Mal ein Spiel gespielt, was du, also wo du musstest und dir das unangenehm war? Ich frage dahingehend, auch weil du ja zu Seminaria viel machst. Du bist ja auch in einem Beruf und mit vielen Leuten und und manchmal gibt es ja so komische gruppendynamische Prozesse. Das hasse ich ja als Gesellschaftsspiel.
Ah, okay. Siehst du, daran habe ich gar nicht gedacht. Da passiert.
Weißt du, so 6 Leute, die zusammen Besenstiel hochnehmen müssen oder in der Witte steht eine Wasserflasche, muss ich Stunde Gedanken machen und eine Brücke drüber, aber sowas halt. Da kann ich nicht.
Also ich sag mal so, was ich dort am wenigsten mag, ist, wenn man sich da irgendwie so anfassen muss. Wir hatten mal so eine Art Teambuilding. Das war dann trotzdem so ein kleiner Augenöffner, aber es ging dann irgendwie darum, da war so eine Linie, die man nicht übertreten durfte. Und es ging dann darum, wie weit kriegt das Team sozusagen, ohne zu springen, irgendwie so eine Stelle hinter dieser Linie berührt, irgendwie so eine Art. So. Und dann versuchen natürlich viele Leute dann irgendwie, dich da so an den Beinen festzuhalten oder was auch immer. Und dann waren immer alle total glücklich. Über das hasste ich schon. Und ich war natürlich auch derjenige, der, weil er der Leichteste und der Jüngste war zu der Zeit, musste ich natürlich dann auch diese ganze körperliche Bewegung machen. Das mochte ich ja überhaupt nicht. Aber der Augenöffner war, als er uns dann sagte, was denn so der Weltrekord dafür sei. Und wir dann einfach völlig perplex waren, dass dort Leute irgendwie noch einen Meter mehr hinbekommen haben, wo wir gedacht hätten, wir haben schon alles ausgereizt. Aber das brauche ich gar nicht. Ja, sonst.
Hättest du zur Bundeswehr gehen können.
Nee. Aber ansonsten, wenn ich mit Freunden spiele, dann lasse ich mich ja bereits schon darauf ein. Und da muss ich aber, vielleicht gibt es aber ein Spiel, das ist noch gar nicht so lange her. Da geht es irgendwie darum, bewusst zu lügen. Da verliere ich immer. Also ich habe fast noch nie in diesem Spiel eine Runde gewonnen. Ich rede gar nicht von dem Gesamten. Da muss man irgendwie lügen. Und
Werwolf habe ich zum Beispiel. Mein Lieblingsspiel ganz lang war Werwolf. Kennst du das? Haben wir uns, glaube ich, schon
mal
unterhalten. Mein größter Spaß ist das halt zu moderieren.
Ja, das glaube ich dir, weil das passt auch gut zu dir. Aber das ist so ein relativ simples Bluffspiel. Und da ich bin echt zu blöd zum Lügen. Also wahrscheinlich, weil ich mir auch schon seit 20 Jahren angewöhnt habe, einfach nicht zu lügen, weil es so viel einfacher alles macht. Weil wenn ich nicht lüge, muss ich mir die Lüge nicht merken und brauche dann nicht so eine Lügenkaskade aufrechterhalten. Dann schweige ich lieber.
Ja. Nicht, dass ich diesen Podcast gar nicht machen wollte, sondern traust mir seit 4 Jahren nicht die Lüge aufzulösen. Sehr gut, ja prima. Gab's, ob alle eigentlich Topfschlagen kennen hier in Köln auch? Haben die alle dasselbe gespielt und das mit diesen... Ich also wenn ihr jetzt das Spiel mit den Handschuhen anziehen, Schokolade essen zum Beispiel schon gar nicht kennt, scheint das ja auch regionale Unterschiede gegeben zu haben.
Nein, ich glaube, das mit den Handschuhen, das gab es bei uns auch. Das ist wirklich was sehr Spezifisches, glaube ich, bei mir. So, weil ich meine, Schokolade, Kinder, das muss passen, das muss universell sein. Und Topfschlagen kann ich mir gut vorstellen, dass es hier genauso existiert wie in allen anderen Ländern. Weil es, also zumindest dort, wo Töpfe also existieren.
Also auf der ganzen Welt.
Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass Töpfe unbedingt
so überall sind. Es gibt es auch in Südamerika, ne? Das ist auch nach Deutschland geschwappt, wo doch so Kinder, wann ist das, so Halloween oder so, diese Pinata da kaputt haben müssen. Das ist ja im Prinzip dasselbe wie Topfschlagen, oder? Da gibt es so lustige YouTube-Videos, wer das nicht kennt, da gehängt so eine Schaumstofffigur in der Luft mit Süßigkeiten gefüllt, das Kind kriegt eine Dachlatte in die Hand, die Augen verbunden, muss versuchen, das so lange drauf rumzukloppen, bis das Ding kaputt geht. So, und da gibt es eine lustige YouTube- und TikTok-Videos, wie immer die Kinder ihren eigenen Eltern in die Testikel hauen, weil die ja nichts sehen.
Ja, Pinatas sind natürlich etwas spektakulärer, so von der Menge der Süßigkeiten, die man dann da kriegt. Aber man muss sich mehr Mühe geben. Und da lachen dann auch alle drumherum, bis man... was in die Testikel bekommt.
Aber ich kann mir vorstellen, wie du so als Kind neben diesen ganzen Topfschlagen gestellt hast, so die Augenbraue hoch. Kannst du eigentlich eine Augenbraue hochziehen oder nur beide? Ah, perfekt. So hast du als Kind, genau wie du jetzt aussiehst, neben diesen Topfen gestellt, zum beschränkten Arm gehabt. Ich esse eh keine Schokolade. Das interessiert mich das, was die Bäcker da machen.
Ja, ich galt ja als altklug, also es könnte gut
passen. Das wundert mich jetzt nicht.
So, ehrlich gesagt, ich möchte jetzt einfach auch hier abbrechen, weil ich so gespannt bin auf dieses Interview.
Wir schweifen ab. Ich sag ja nichts mehr, weil wir wurden ja von Hörerinnen explizit gebeten, in Audiokommentaren, in Kommentaren und auf Apple-Rezensionen, dass ich dich nicht so viel unterbrechen soll und du mich auch nicht. Und deshalb gebe ich dem jetzt auch Raum. Ab Folge 48 weht hier ein ganz anderer Wind. Ich bin dran mit dem Thema. Erklär du doch mal unseren neuen HörerInnen, was das Thema ist.
Ja, heute bist du dran mit dem Thema. Du bringst etwas mit, was recherchiert ist. Recherche kann natürlich unterschiedlich sein. In diesem Falle wird es heute ein Interview. Und ich weiß nicht, worum es geht in dem Thema. Das heißt, wir überraschen uns auch hier, wie mit dem Wort und auch dann später mit dem Ort oder dem Bild.
Eigentlich weiß der Alex auch gar nicht, dass ein Interview kommt. Ich habe es ihm aber schon verraten, damit er gleich sich technisch ausrüstet, weil er gleich, wie ihr auch, ein bisschen zuhören muss. Und da muss er nicht die ganze Zeit vor diesem Computer sitzen bleiben, sondern kann mit den Knöpfen in den Ohren etwas umherlaufen. Und deshalb habe ich ihm das vorher verraten. Aber das Thema, um was es in dem Interview geht, kennt er nicht. Und deshalb löse ich es für alle auf. Es geht heute. Und ich bin froh, dass wir ihn gefunden haben, weil es ist mir wie Schuppen aus den Augen gefallen, zu sagen, ach guck mal, das hat mit meiner Kindheit, Jugend im Osten und heute zu tun. Und zwar der Kinderkanal.
Ach,
das ist mein Thema.
Ja, das ist ja geil. Oh, da habe ich,
ich bin gespannt. Erzähl mal was zum Kinderkanal. Was fällt dir ein?
Na gut, also Bernd das Brot fällt mir ein. Ich habe natürlich mit dem Kinderkanal nicht mehr so viel zu tun gehabt, aber ich weiß, dass der irgendwie im Osten tatsächlich entstanden ist. Ich glaube sogar in Erfurt oder so. Mhm. Also so ganz grob im Kopf. Und da ist dann natürlich auch sowas wie Logo TV drin und Logo TV hat mich schon begleitet, bevor es den Kinderkanal gab. Das war, glaube ich, damals noch so bei ARD, wenn ich mich jetzt nicht irre. Aber ich weiß, dass einige Leute, die jetzt, sagen wir mal, deutlich jünger sind als ich, mit Kinderkanal viel verbinden, weil dort auch sowas wie so Kindersoaps so oder Kindertelenovelas stattfanden. Irgendwas mit, so eine Art Harry Potter in billig und so.
Schloss Einstein und
so. Schloss Einstein, so genau, so heißt es. Ja, ansonsten habe ich mit Kinderkanal jetzt gar keine direkte Verbindung. Ich weiß nur, dass damals das gegen Super RTL ein Stück weit auch angetreten ist und ich einige Leute kannte, die bei Super RTL gearbeitet haben und ich mich damals hier sowieso viel mit Fernsehen und Medien beschäftigt habe und ich mir so Einschaltquoten zum Beispiel verglichen habe. Ja, ich bin sehr gespannt, was du da mitgebracht hast. Und was es vor allen Dingen mit deiner Kindheit zu tun hat, denn du bist ja genauso alt wie ich.
In der letzten Folge war doch der Zufall bei der Wortunterhaltung, dass ich diese alten Urkunden rausgekramt habe, weil mein Papa mir noch den Ordner gegeben hat, kannst du dich erinnern?
Ja.
Und da war auch ein Ordner, eine Urkunde drin, und zwar habe ich 1997 mit meiner Schulfreundin Katja den Make-a-Video-Wettbewerb vom Kinderkanal in Land Thüringen gewonnen, haben den dritten Platz gemacht und sind deshalb zum Kinderkanal nach Erfurt gefahren und haben dort, da gab es so eine Preisverleihung, und da waren wir, haben wir unser Video gezeigt, haben eine Urkunde gekriegt, die ich wiedergefunden habe, und dachte, ach guck mal, das war nämlich mein allererster Medienpreis, und jetzt haben wir dieses Jahr wieder eingekriegt, den Cevis Medienpreis, und dachte ich, ach guck mal, das ist doch toll.
Wow. Deshalb habe ich das Und was für ein Video musste man da machen?
Das Thema war Massenmedien. Und dazu sollte man einen Kurzfilm drehen. Und ich habe mit der Katja damals noch, ganz kurze Abschweifung, eine VHS, ein 5-minütiges Musikvideo gemacht, was aus ganz schnellen Schnitten bestand zum Thema Massenmedien. Also irgendwie Ausschnitte aus Sendungen, Geräte, Technik, Chips, Action, also ganz viel Zeug. Und aber damals habe ich das ja mit VHS-Rekorder gemacht. Das heißt, ich habe das mit zwei VHS-Kassettenrekordern geschnitten. Ja. Irgendwie 60 Schnitte in 3 Minuten und dann aber alles mit Play-Stop, Play-Stop, Pause. Und wer VHS-Rekordschnitt im Amateurniveau damals noch kennt, am Anfang, wenn man Play drückt bei VHS, das weiß ich noch wie heute, fällt mir jetzt aber auch gerade ein, wo ich drüber rede, hat es ja immer so Streifen im Bild gegeben. Das hat sich immer eine Sekunde gedauert, bis sich das gegeben hat. Und das musste man beim Live-Schneiden ja auch noch überspringen. Musste immer Play drücken, dann kurz warten, bis die Streifen wechseln und dann erst aufnehmen auf dem anderen Rekorder, damit man so das nicht merkt, dass das geschnitten ist. Ja, egal.
Ja.
Und
Nein, ich wollte gerade nur sagen, dass ich total froh bin, wie einfach solche Sachen sind. Ne? Also, dass man bestimmte Ideen, die man im Kopf hat, heute viel, viel einfacher umsetzen kann. Also, Make-Video wäre heute, das kannst du auf dem Handy machen, da gibt's keine Streifen mehr, du kannst die richtige Musik dazu einführen. Also, du hast
aber eher heute würde ich damit auch nicht gewinnen, weil die Leute natürlich auch den Inhalt und die Arbeit auch wertschätzen. Also, es war damals einfach, man hat das gesehen, hat gemerkt, oder hat sich immer Tage und Wochen Mühe gegeben. Und was mir damals selber das Thema mitgebracht, mir ist nämlich jetzt erst, als ich Urkunde wiedergefunden habe, ich mal geguckt, Kinderkanal, was mir gar nicht bewusst war, ist, da gab es Kinderkanal gerade erst ein Jahr. Das war alles brand new, als ich da war. Und das wusste ich nicht, weil, ganz kurze Geschichte und Hintergrund, der öffentlich-rechtliche Rundfunk, gerade mit Kindersitzung, waren sie in den 90er Jahren so ein bisschen in der Krise, weil das Privatfernsehen ja aufkam. Ne? Du erzählst immer von Alf und den Fernsehserien und sowas. Aber Alf liegt, glaube ich, im ZDF. Also die ganzen Fernsehserien, was so kam. Und Kinderprogramme. Und das öffentlich-rechtliche Fernsehen hatte so ein bisschen das Nachsehen, weil es kein wirkliches Kinderprogramm hatte. Ich weiß noch, RTL mit Lila Launebär macht ja dann auch morgens, weiß ich noch, RTL mal diese Bildungsfernsehen auch für Kinder. Und irgendwie dachte man, man muss nachziehen. Und hat dann den Rundfunkstaatsvertrag Thüringen gebeten, mach doch mal einen schönen Kinderkanal. Und deshalb ist nämlich auch in Erfurt beim MDR angesiedelt, was mich heute noch stolz macht und freut, wenn ich durch Erfurt laufe, den ganzen Kinderkanal dort wirken zu sehen. Kamerateams rumlaufen, dann steht da Pitti Platsch und Bernd das Brot als Skulpturen rum. Ich weiß nicht, was mal in Erfurt, hast du mal gesehen, da an der Krämerbrücke und so?
Nee, leider nicht. Wir hatten ja mal über Erfurt kurz gesprochen und jetzt gibt es ja noch einen zweiten Grund, also Erfurt zu sehen. Es muss jetzt mal auf meine Bucketlist.
Auf jeden. Kinderkanal hat sich spezialisiert auf Kinder zwischen 3 und 13 Jahren. Und das Besondere, und das war nämlich auch die Konkurrenz, dass man gesagt, wir wollen einen pädagogischen Auftrag erfüllen und eben auch keine Werbung ausspielen. Weil wir natürlich, wir Kinder damals, kennst du ja auch, vom Privatfernsehen den ganzen Tag mit He-Man und He-Man-Werbung und Barbie-Werbung totgetrampelt wurden. Und das hat sich so lange, also man hat dann wirklich gesagt, 96 hieß es, wir machen das jetzt, oder Ende 95, und das hat dann ein Jahr gedauert, und 97 ging es dann wirklich an den Start. Und am Anfang waren es hauptsächlich Archivsendungen, Kinderserien, die man schon in ARD und ZDF gesehen hat, und dann liefen aber wirklich auch Eigenproduktionen an, für die Kinderkanal heute auch bekannt ist. Ne, wie du sagst, wir nicht, aber die Generation nach uns, glaube ich, wenn du die fragst, die werden ja 10 Kinderkanalsendungen aufzeichnen können. Ab 2003 wurde dann die Sendezeit bis 21 Uhr verlängert, weil man dann nochmal gesagt hat, die älteren Kinder, die gucken ja schon länger Fernsehen und ne, da ist nicht um 18 Uhr Schluss. Weil früher, ich weiß nicht, weißt du noch, wie sich das, kannst du dich noch erinnern, dass Kinderkanal sich mit Arte geteilt hat früher, dass immer so ab 18 Uhr Schluss war und dann kam Arte.
Boah, so richtig erinnere ich mich nicht mehr dran. Aber jetzt, wo du es sagst, erinnere ich mich auf jeden Fall, dass überhaupt viele Sender sich die Plätze geteilt haben häufig.
Kinderkanal ist eben die Jahre eben gewachsen, deswegen haben die dann einen eigenen Kanal gegeben und seitdem gibt's eben Kinderkanal bis 21 Uhr. Genau, Logo nach wie vor mit den Nachrichten, großer Bestandteil. Und was kommt nach 21 Uhr auf Kinderkanal, weißt du das? Seit Jahren.
Das müsste dann Bernd das Brot sein.
Genau, Bernd das Brot in Endlosschleife. Sehr gut. Und ganz spannend, ich habe jetzt ein Interview geführt und zwar mit jemandem, der ganz von Anfang an mit dem Kinderkanal verbunden ist und du wirst gleich erfahren, wer es ist. Mit ihm habe ich mich eine Stunde jetzt unterhalten über, wie war das eigentlich so 97, als Kinderkanal angefangen hat. Er kommt nicht aus Westdeutschland und hat so eine ganz eigene Sicht jetzt auf Erfurt, den Kinderkanal, wie die alle so drauf waren. Und nochmal am Ende besprechen wir auch ein bisschen die Frage, wie ist das eigentlich heute, weil er arbeitet jetzt immer noch für den Kinderkanal. Jetzt, wo die AfD ja sagt, wir kündigen vielleicht Rundfunkstaatsverträge auf, die AfD die stärkste Partei jetzt gerade in Thüringen geworden ist bei der letzten Landtagswahl vor 2 Wochen und dass ja alles wirklich vielleicht wirklich Ängste der Leute sind da und wie das eigentlich die Stimmung so beim MDR ist, das wollte ich gerne mal von ihm wissen. Hast du Lust und habt ihr alle Lust, mit mir das mal anzuhören?
Ich habe richtig Lust. Was ich lustig finde, ist, dass du im Grunde genommen jetzt einen Podcast in einen Podcast reinbringst.
Genau.
Das hat so ein bisschen was von Inception. Ja,
aber man muss ja sagen, und ich habe kurz überlegt, wir hatten das mit Harald ja schon mal und mit dem Yves damals ja auch überlegt, es ist ja für uns ein Hobby hier und es ist einfach viel einfacher, dass ich jetzt vorher ab das aufzeichne, weil wir drei jetzt einen Termin finden und dann die Technik und live und dann jetzt in dem Fall war es gut mit der Technik, weil er gut ausgerüstet ist, aber das müssen wir noch Mikrofone hinher schicken und deshalb ist, glaube ich, diese Interviewform für uns ganz gut.
Finde ich auch.
Weil es uns einfach total entlastet. Übrigens, wir verdienen ja kein Geld und machen auch keine Werbung. Also wenn ihr uns eine Rezension oder Sterne gebt bei Podcast-Plattformen, wären wir euch sehr verbunden.
Dankeschön.
Ich habe mit Tommy Krapweis gesprochen. Er hat für den Kinderkanal Bernd das Brot mit erfunden und hat noch ganz viele ganz andere Sachen gemacht. Und das war Ende der 90er, Anfang der 2000er, die Anfangszeit vom Kinderkanal. Und deshalb kann er darüber ganz viel erzählen und berichten.
So. Dann spiele ich das Interview mal ab und wir hören uns einfach gleich wieder, wenn es vorbei ist. Hallo, Tommy.
Hallo.
Ich freue mich, dass du zugesagt hast, bei mir zu sein. Ich darf dich ganz kurz vorstellen für unsere Hörerin, aber muss ich eigentlich gar nicht, denn wir haben ja ganz viele tolle Hörerinnen, die genau unserer Generation entsprechen. Und das darf ich, glaube ich, sagen, weil wir alle zusammen älter geworden sind. Das heißt, jeder, der hier zuhört, kennt dich. Also entweder von RTL Samstagnacht, mindestens von 2 Sachen, glaube ich, oder Bernd das Brot, oder hat ein Buch von dir gelesen oder ein Hörspiel gehört oder ist jetzt mit uns zu Twitch und YouTube gegangen und verfolgt dich als Podcaster und Twitcher.
Ich glaube, es gibt Ich bin mir nicht. Ganz sicher, es gibt eine Menge Leute, die mich nicht kennen und das ist total okay.
Wir leben ja in einer kleinen Podcast-Blase, das heißt...
Ja, da mag es sein. Also ich meine, da in der Podcast-Blase bin ich ja jetzt dank den Freunden von Hoaxilla auch irgendwie indirekt mitgelandet und das kann schon sein, ja. Aber ich würde es nicht zu hoch hängen. Also Bernd das Brot ist sehr bekannt. Ich glaube, 98% der Deutschen kennen Bernd das Brot, hat der Kinderkanal festgestellt. Das heißt aber noch lange nicht, dass sie deswegen mich kennen. Und ich bin ja auch nicht Bernd und ich spreche ihn auch nicht. Ich kann Mist sagen, aber mehr nicht. Aber ich habe ihn zusammen mit Norm Köster erfunden und wir schreiben halt die Geschichten insofern. Aber wenn man Bernd kennt, würde ich nicht automatisch davon ausgehen, dass man mich auch kennen muss. So, das war jetzt so mein verzweifelter Versuch, möglichst bescheiden rüberzukommen.
Hat sehr gut funktioniert.
Vielen herzlichen Dank.
Ja, und bei diesen ganzen Sachen, die du machst, will ich eigentlich gar nichts wissen, sondern ganz, ganz wenig. Und zwar, okay. Wir sprechen in so einem Podcast immer über unsere Jugend im Osten und was sie heute aus uns gemacht hat. Und versuchen mal einen Anknüpfungspunkt zu finden. Mhm. Und ich habe 1998 meinen allerersten Medienpreis vom Kinderkanal bekommen im Land Thüringen, nämlich Make a Video. Da muss man so als Schüler Videos einschicken. Und da durfte ich dann nach Erfurt fahren und habe mir die ganzen Studios angeguckt. Es war ganz toll. Und was mir damals natürlich mit 16 gar nicht bewusst war, ist, dass das ja alles ganz neu war damals. Also der Kinderkanal 97 an den Start gegangen, ich war 98 da und es war alles ganz fresh.
Das war fresh und die waren dann noch in irgendeiner Platte, glaube ich, ne? In so einem ziemlich ungemütlichen Gebäude, das irgendwie oben so eine Leuchtschrift war, die Vorsicht Asbest geblinkt hat in meinem Hirn.
Deshalb ist es mir nichts geworden, weil ich 98 schon da war. Genau, und ich wollte, du warst ja dabei, du hast ja Bernd das Brot gemacht für den Kinderkanal und das ist ja online gegangen, also ins Fernsehen gegangen, 2000. Das heißt, du müsst ja so 98, 99 wahrscheinlich angefangen haben damit.
99, wir haben 98 schon für den Kinderkanal Sachen produziert, eine total trashige, bekloppte Miniserie, die hieß Toms Test mit Tom Lehel, wo wir einfach bekloppte Dinge getestet haben und sehr cartoonig gedreht, super trashig und für sehr, 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 sehr wenig Geld. Und ich glaube, letzteres war ausschlaggebend, dass der Kinderkanal sich gedacht hat, hey, da sind bekloppte Leute, die sehr, sehr billig sind. Da fragen wir doch die mal. Das war, also nach der Maueröffnung, ich war da in Berlin an Silvester, das war so mein erster richtiger Berührungspunkt in irgendeiner Form, würde ich mal sagen, mit dem, kann man sagen, mit dem Osten ja schon irgendwie, auch wenn das jetzt irgendwie seltsam ausgedrückt klingt, mein erster Begegnungspunkt mit dem Osten war die Maueröffnung, aber egal. Und das richtige tatsächlich erste Mal, wo ich das auch erlebt habe, außer irgendwelchen Autogrammstunden damals bei Samstagnacht, war der erste Besuch beim Kinderkanal, als wir Bernd das Brot präsentiert haben. Und das war auch schon, das war schon ziemlich beeindruckend. Also ich erinnere mich, dass uns aufgefallen ist, erstens, was für eine, damals würde man wohl eher sagen, was für ein schönes Potenzial Erfurt hat. Also wie schön diese Gebäude eigentlich waren. Aber das war damals noch nicht so richtig amok renoviert, wie es heute ist. Und das zweite war, niemand hat uns gesagt, dass es da dieses lustige Wörtchen gibt, das klingt wie Nein, aber heißt Ja. Das war ein echtes Problem. Ich bin, wir sind ziemlich ausgehungert aus diesem Bahnhof rausgegangen und in so eine Bäckerei rein. Über der Bäckerei stand übrigens Sparkasse, das weiß ich auch noch. Da stand Sparkasse drüber und eine Bäckerei war drin.
Und, ja, das war eine wilde Zeit damals.
Man das war eine wilde Zeit.
Und dann sind wir, kapitalistische Hausbesetzung.
So, und dann sind wir da rein und ich sagte wahrscheinlich irgend sowas in der Art wie, kann ich eine Breze haben? Mhm. Und die Dame dort sagte, no. Ja. Und natürlich habe ich gedacht, das ist Nein. Ich weiß, das ist jetzt mittlerweile, das ist so alt, dieser Joke, aber es ist kein Joke, sondern es ist real.
Ja, es ist real. Es ist meinem Freund Thorsten auch in Köln passiert. Ja. Er kommt aus Dresden, war das erste Mal in der Kneipe und der fragt der Kellner, willst du noch ein Bier? Er sagt, no. Und dann sagt der Kellner, gut, dann eben nicht.
Ja, genau. Aber das Krasse war, dass diese Dame es auch jetzt nicht so wirklich für irgendwie nötig gehalten hat, uns das zu erklären, sondern sie sagt halt, no. Und dann sage ich, na gut, dann nehme ich ein Croissant, no. Und da, beim zweiten Mal habe ich schon gedacht, hat die jetzt was gegen mich bekommen? Also oder liegen die hier nur? Also ich habe wirklich überlegt, was könnte denn der Grund sein, warum ich das, was da liegt, nicht bekomme? Ja. Und ich weiß den genauen Ablauf dieses Gesprächs nicht mehr, aber das dauerte ein bisschen. Mhm. Also bis ich dann irgendwie mir dachte, das kann doch jetzt irgendwie nicht sein, weil sie dann sowas Ähnliches sagte, wie, nee, no, nimm sie. Ich dachte, nee, no, nimm sie? Was, also kriege ich das jetzt oder kriege ich es nicht? Und sie hat aber wirklich keinen Bock gehabt oder sie hat nicht realisiert, dass es vielleicht Menschen gibt, die es nicht wissen oder es war egal. Ich weiß nicht, aber das war so abgefahren.
Ja, aber jetzt sind wir ja schon im Kulturschock angekommen. Das ist ja damit
beschäftigt genau.
Jetzt hier in unserem Podcast, warum wir so ein bisschen anders sind und warum wir alle ein bisschen anders ticken. Da sind wir ja schon mittendrin jetzt.
Mittendrin. Genau. Ich weiß auch noch, dass wir, dass dann zwei Jahre später hatte in Erfurt ein Sushi-Lokal aufgemacht. Und ich als Posch Münchner hatte natürlich sofort das Gefühl, da müssen wir dahin gehen. Und ich weiß noch, wir kamen da rein und dann war da eine Dame, die hatte, also auch, ich kann ja den Dialekt nicht gut nachmachen, darum lasse ich es auch bleiben.
Sagte, das machen wir mit der KI hinterher alles.
Vielen Dank. ich sagte, haben Sie noch einen Platz frei? Und sie sagte, no. Und deutete auf so einen Platz. Und es war wirklich der einzige Platz in dem ansonsten nicht gut besuchten Restaurant, über dem die Neonröhre kaputt war und flackerte. Der einzige Platz. Und ich nehme mal an, sie hat sich gedacht, na, den kriege ich sonst nicht besetzt. Ja. Also setze ich
wenn schon einer fragt.
Unter dem.
Ja, ist, glaube ich, auch so ein kleiner kultureller Unterschied, kann ich erzählen. Mein Papa zum Beispiel, weil man in der DDR ja häufig anstehen muss, wenn man platziert wurde in Restaurants, der weigert sich heute in Lokale zu gehen, wo man anstehen muss und platziert wird. Das gibt einen großen intrafamiliären Konflikt, weil ich liebe es einfach platziert zu werden, wenn man dann keine Mühe hat. Mein Vater absolut, der geht da nicht hin.
Ja, ich kann das total verstehen. Ich finde beides okay, wenn man nicht das Gefühl hat, man wird jetzt absichtlich neben dem Klo platziert, weil man so dumm war und gefragt hat. Ja. Ja, ich weiß auch noch, dass die Dame war eine der wenigen Menschen, die ich kennengelernt habe, die bei der Sojasauce, wenn sie die nachgeschenkt hat, die stand nicht auf dem Tisch, die musste man anfragen, hatte sie auf dem zweiten, also die Sojasauce hat doch zwei so Öffnungen, wenn du dich erinnerst. Ja, genau. Und du kannst dann auf der hinteren den Finger draufhalten, damit da nicht zu viel rauskommt. Das heißt, sie hat das da drüber gehalten und dann ab so einem bestimmten Moment hat sie die Luftzufuhr gekappt und ist damit wieder weggegangen. Und das, ob das jetzt aus Klischee ist oder nicht, vermag ich nicht zu sagen und möchte das auch nicht sagen. Aber ich kann sagen, dass es zumindest die ersten Besuche bei uns zumindest mal geprägt hat. Ja, aber ebenso wie Berlin einprägt, weil man irgendwie einen Taxifahrer hat, der sich irgendwie als Antisemit outet, weil er denkt, er tut dir was Gutes. Oder wenn du nach Bayern kommst und Leute reden nicht mit dir. Das sind natürlich die ersten Momente, die prägenden Momente, die man so hat. Und dann ist es im Nachfolgenden natürlich dann nicht so einfach, die dann wieder abzuschütteln. Jetzt habe ich aber Gott sei Dank im weiteren Leben einfach wahnsinnig viele Menschen aus Thüringen, Sachsen und Co. kennengelernt, die überhaupt nicht dem Klischee entsprechen. Und ich würde mal sagen, das war auf jeden Fall sehr heilsam und sehr, sehr wichtig.
Aber auch völkerverbindlich. Ich wohne jetzt hier in Köln, jetzt ist der Kulturschock ja auch für mich immer groß. Ich gebe zum Beispiel aus Lommerzheim, da gibt es immer ein ganz, ganz berühmtes Kölner Brauhaus, da gibt es noch Haxen und die machen zum Beispiel keine Mayonnaise. Die weigern sich, Mayonnaise zu den Pommes zu machen. Es gibt aber Leute, die bringen dann welche mit und es werden so Mayonnaise-Tuben rumgereicht in dem Lokal zwischen Gästen, weil sie sich alle dann gegenseitig beneiden, dass einer Mayonnaise hat. Und so ähnlich, also die Soja, also vielleicht müsste man da mal eine Städtepartnerschaft gründen.
Ja, es gibt ja Städtepartnerschaften. Und da wird dann mit großem Hallo irgendwie der Unterschied gefeiert. Und dann sind, glaube ich, die meisten Menschen ganz froh, wenn sie danach wieder.
Ja, absurde Städte. Wie warst du denn in Erfurt? Da bist du mal hingereist, so tageweise, und hast so Pitches gemacht und vorgestellt? Oder habt ihr auch da gedreht, richtig? Oder habt ihr das?
Wir haben in Erfurt eigentlich so gut wie nie wirklich gedreht. Damals, Bernd das Brot, wurde in Berlin Adlershof gedreht. Mhm. Also so in den Schwarzer Kanal-Studios.
Ah ja, die sind ja mittlerweile abgerissen, ne? Ich habe einen anderen Podcast zum Thema Kein Pardon, der ist auch da gedreht worden, dieser Film. Deshalb weiß ich alles über die Adlershof-Studios.
Adlershof-Studios. Und da war es so, dass wir da am Anfang tatsächlich, also da muss man jetzt sagen, nicht so mit dem, obwohl doch, also mit dieser Situation konfrontiert wurden, dass die Leute dort nicht zwangsläufig da gearbeitet haben, weil sie das wollten, schien mir, sondern obwohl sie es wollten. Und die ersten Wochen dort waren echt hart, weil die Leute dort, die waren extrem unfreundlich, fast alle. Die hatten überhaupt keine Lust auf diesen Scheiß, den wir da machen, gar nicht. Mhm. Und es war auch interessant, weil, du durftest nichts. Also es war total extrem in so Kasten eingeteilt. Mhm. Also wenn in einer Produktion, wie ich sie so kenne, die eine Kamera unter der anderen durch muss und die hatte ja so ein langes Kabel, es waren ja Studiokameras, dann geht halt irgendwer hin, hebt das Kabel hoch, damit die Kamera da durch kann, wenn die Kabelhilfe gerade nicht da ist oder irgendwas. Das habe ich dann in meiner Eigenschaft als Regisseur halt mal schnell gemacht, weil wir uns beeilen mussten, die Kamera durchmachen. Und dann ging ein Raunen da. Oh, hast du das gesehen? Das durfte ich nicht. Mhm. Das war, also was heißt durfte, es stand nirgendwo, aber das war absolut undenkbar, dass ein Regisseur oder eigentlich irgendjemand ein Kabel anfasst, weil dafür gibt's, keine Ahnung, den Kabelanfasser und den Unterkabelanfasser. Ich weiß es nicht, das war total irre. Und dann war es auch immer so, dass also so ab 16 Uhr wurde dann die Arbeitsgeschwindigkeit immer langsamer, weil um 17 Uhr war ja Schluss. Also das war so desolat und so traurig und so grau und so schrecklich alles. Aber man muss sagen, dass dieses Studio dann relativ schnell tatsächlich die Leute, die so wirklich überhaupt keinen Bock hatten, irgendwie freigestellt oder sonst was oder ausbezahlt hat. Ich nehme an, die waren festangestellt und dann gegen Leute ersetzt hat, die Lust hatten, diesen Job zu machen. Und tatsächlich wurde unsere Sendung dann auch besser. Mhm. Aber der Anfang war brutal. Und da habe ich so gesehen, wie das so ist. Oder wie das mutmaßlich so zu sein scheint, weil ich kenne mich ja nicht wirklich aus, wenn du angewiesen wirst, etwas zu sein oder zu machen, auf was du gar keinen Bock hast. Wobei ich gedacht hatte, dass auch in der DDR beim Fernsehen arbeiten irgendwie was Tolles ist. Aber den Eindruck, muss ich sagen, haben die Menschen nicht gemacht. Die Leute, die dann kamen, waren übrigens auch Leute aus dem Osten, aber halt gut gelaunt und glücklich und coole Leute einfach. Ja, weil es gibt halt überall Arschkrampen und es gibt halt überall tolle Leute. Und die waren der absolute Hammer.
Ja, aber so ein Aspekt, den habe ich noch gar nicht bedacht, genau, dass die Leute, es war ja dann sieben, acht Jahre nach der Wende so richtig, dass die Leute ja auch noch da waren und die ganzen Strukturen des Fernsehens ja alle nicht, genau.
Na klar, viele. Das wurde aber, ich glaube, das fällt nicht so auf, nehme ich mal an, wenn du eine News-Sendung machst oder irgendwie sowas. Also bestimmt auch, weil halt einfach die Arbeitsatmosphäre unangenehm ist. Aber wenn du Comedy machen willst, und das war tödlich. Und dann haben wir gesagt, nee, wir können das so da nicht drehen. Weil wir kämpfen ja gerade einen völlig anderen Kampf. Wir wollen doch gemeinsam was Lustiges machen und nicht gegen unser Team witzige Sachen drehen.
Das war eh meine Hauptfrage gewesen, weil ich kenne das ja, ihr habt ja als Cast von RTL Samstagnacht immer schon erzählt, dass ihr damals so als chaotischer Haufen da verrückt alle zusammengekommen seid und irgendwie Fernsehen neu erfunden habt. Und jetzt hast du eben auch gesagt, ihr seid im Kinderkanal auch als verrückter Haufen.
Total.
Der Kinderkanal ist ja gegründet, weil die Konkurrenz ja Super RTL gab es ja schon, man wollte Kinderfernsehen machen, die Privaten wurden stärker. Wie hat man denn auf euch, also waren die so offen oder war die Stimmung auch so wie in Adlershof beim Kinderkanal in sich?
Nein, überhaupt nicht. Mhm. Der Kinderkanal war immer, also wie soll ich sagen, das ist so eine, schwierig zu sagen, so ein Spannungsfeld zwischen innovativ und ach komm, lass uns das einfach mal machen. Und dann aber auf eine Art plötzlich wieder ultraspießig. Also eine ganz, ganz seltsame Mischung, hat natürlich immer jeweils auch mit den Leuten zu tun, mit denen du jetzt redest. Aber wenn ich mal so überlege, der Frank Beckmann war damals der Chef des Kinderkanals, als wir mit Bernd angefangen haben. Und der war allein schon deswegen, weil er selber auch innovationsfreudig war und dauernd Sachen ausprobieren wollte, der war halt mindestens so bekloppt wie wir. Mhm. Und das war schon echt cool. Der hatte dann, glaube ich, auch immer wieder mit Problemen zu kämpfen. Später dann auch bei diesem Korruptionsskandal, weil er, ich sag's jetzt einfach mal landläufig, würde man nennen, leichtgläubig war und angenommen hat, niemand will ihm was Böses, was ich total charmant finde erstmal. Und ist da ganz, also hatte da richtig echte Probleme damit und auch sein Nachfolger, der überhaupt nicht wusste, wie ihm geschah. Aber den fand ich super und es gab immer wieder dort Redakteure und Redakteurinnen, die total innovationsfreudig waren und sind. Also jetzt gerade das Team rund um Silke Haverkamp beim Kinderkanal, die sind der Hammer, das kann man einfach nicht anders sagen, ganz, ganz großartig. Und die sind verantwortlich dafür, dass es gerade diese völlig irre Astronachtschleife gibt. Es war wirklich nicht unsere Idee, sondern die Idee von Silke und Co., das so zu machen, dass das wirklich durch die ganze Nacht geht und dass Bernd am Anfang der Nacht hochgeschossen wird und erst am Ende der Nacht wieder runterkommt. Das war deren Idee. Wir haben es halt dann gedreht und geschrieben und so weiter, aber das war deren bekloppte Idee. Insofern sind das immer zwei Seelen in meiner Brust, weil auf der einen Seite war ich vom Kinderkanal oft schon ultra genervt. Ich habe gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Ihr habt doch jetzt da Bernd, lasst uns doch irgendwas machen und so weiter. Und es ging teilweise jahrelang nichts vorwärts. Und auf der anderen Seite hast du dann eben Leute, die dann immer wieder sagen, jetzt lass uns mal was richtig Geiles machen. Und dann passiert es einfach. Insofern eine gemischte Gefühle. Grundsätzlich finde ich es saugeil, dass es den Kinderkanal gibt. Selbst wenn da Bernd das Brot nicht laufen würde, finde ich es den Hammer, dass es da einen Sender gibt, wo du einfach sagen kannst, wenn ich mein Kind schon vor den Fernseher setze oder ihm irgendwie, geht ja auch über Social Media, ihn irgendwie so eine Berieselung aussetze, dann wenigstens ohne Werbung und mit einer gewissen Qualität. Ich finde es den Hammer. Mhm. Super.
Naja, hab ja auch, aber wie du gerade sagst, finde ich ganz spannend. 98% sagst du, kennen Bernd das Brot. Ja. Und ich habe mal geguckt, Kinderkanal hat ja aber nur so 0,1, 0,5% Reichweite eigentlich in der Einschaltung. Und das heißt, ihr habt ja geschafft mit wenig, also über die Jahrzehnte ja jetzt quasi einfach, weil ja jeder ist ja damit aufgewachsen.
Ja, Bernd das Brot hat diesen Vorteil, dass, also jeder Mensch hat sich schon mal irgendwie irgendwann gefühlt wie Bernd das Brot, glaube ich.
Hat Erfurt und die Thüringer und die Jammer-Ossis mit auf Bernd das Brot eingewirkt oder wird sich davon distanzieren?
Nein, überhaupt nicht. Das hat tatsächlich überhaupt nichts damit zu tun, sondern es war einfach so, dass Norman und ich gesagt haben, wir haben zwei bekloppte Charaktere, Busch und Schaf, und wir brauchen irgendwie sowas wie den Esel aus Winnie the Pooh oder den Roboter aus Per Anhalter durch die Galaxis, der A, die Beklopptheit benennt, B, das auf eine witzige Art tut und C, immer darunter zu leiden hat. Mhm. Diese Figuren sind ja also in Comedy-Trios sehr, sehr klassisch und das brauchst du. Oder James Finlayson, der Typ mit dem Schnurrbart, der immer unter Laurel und Hardy leidet. Also so eine Figur brauchst du einfach. Mhm. Und deswegen ist Bernd, wie er ist. Das hat mit dem Anführungsstrich Jammer-Ossi wirklich überhaupt nichts zu tun. Aber man kann sagen, dass ganz, ganz viele Menschen leider gerade auch aus dem rechten Spektrum denken, Bernd wäre für sie. Mhm. Und ich kann halt wirklich nur sagen, der ist ja von sowas von nicht für euch, dass alles zu spät ist. Also dieses Foto von Bernd Höcke neben Bernd das Brot, wo er dann auch noch fälschlicherweise behauptet, der wäre so ein Held seiner Kindheit gewesen, obwohl er dafür viel zu alt ist. Das kotzt mich so an, dass es dieses Foto überhaupt gibt. Mhm. Ich finde das einfach nur widerlich. Aber tja, da kann ich nichts dagegen machen. Also bei meinen Büchern und Hörspielen und so weiter mache ich das schon so, dass ich versuche, überall Sollbruchstellen einzubauen, damit das rechte Gesocks merkt, das ist nicht für dich, weil ich will von denen keinen Cent haben. Bernd das Brot hält sich kinderkanaltechnisch, sollte er auch politisch zurück. Wenn, dann ist es halt so, dass er, ja, also für Demokratie, für Dinge könnte man ihn schon irgendwie einsetzen, ja, und für Rücksicht aufeinander und so weiter. Und es gibt natürlich auch Fotos von Bernd mit einer Maske während Covid. Ich sehr dankbar bin, weil meine Frau hat Long-Covid seit 2 Jahren. Und darum finde ich das richtig und toll, dass Bernd sich da dafür für Rücksicht eingesetzt hat. Aber Bernd ist definitiv überhaupt nicht rechts. Wirklich nicht. Aber ist halt auch andockbar.
Das mit deiner Frau thematisiert ja viel bei euch in den Streams. Das finde ich sehr gut, da um eine Öffentlichkeit zu schaffen. Du sagst so, ich habe das, finde ich ganz interessant, weil du sagst, du baust Sollbruchstellen. Also das machen wir bei uns im Podcast nämlich auch. Also wir, unsere Podcast-Folgen, weiß man eigentlich direkt, okay, wenn ich jetzt rechts bin, höre ich die nicht länger als 3 Minuten. Deshalb sind wir relativ Shitstorm gefeit, wenn niemand uns ganz hört. Was sind so Sollbruchstellen für dich? Wo würdest du sagen, was ist so Symbole, wo man direkt bei dir sagen kann?
Naja, so, ich finde, so das bekannteste da ist, was auch tatsächlich dann immer wieder empörend irgendwie bei Social Media geschrieben wird von entsprechendem Gesocks, dass der Professor Weisinger im Film Mara und der Feuerbringer sagt, dass sein Büro im Keller ist, weil er zu nordisch-germanischer Mythologie forscht. Das hat er dem braunen Gesocks zu verdanken, weil die AA-farbenen Kacknasen halt dafür gesorgt haben, dass dieses Thema nach wie vor schwierig zu behandeln ist. Und da merkt man sofort, okay, nicht für mich. Und das finde ich auch richtig. Und es ist in jedem Buch so, und es gibt diverse andere Dinge, wo ich immer wieder, auch in den Hörspielen, mir einfach denke, weißt du was, da schadet jetzt ein Statement von einem Charakter, zu dem es passt, zu diesem Thema, nix. Ich habe auch eine ganze Ghostsitter-Folge mal gemacht, wo ich die Reichsbürger quasi als, wie soll ich sagen, nennen wir es mal als Inspiration genommen habe und dann postuliert habe, dass es innerhalb meines Universums die Vampire gibt, die das Vampirkaiserreich wieder errichten wollen, weil sie meinen, sie sind besser als alle anderen. Und ja, solche Dinge finde ich A, interessant und B, hat es den nützlichen Nebeneffekt, dass manche Leute dann merken, das ist nicht für mich. Und was natürlich dazu kommt, ist, Leute, die jetzt nicht komplett ablehnend sind, also wenn sie schon komplett verloren sind, manche Leute tatsächlich schreiben mir auch, dass sie angefangen haben nachzudenken. Also wenn Leute noch nicht komplett abgedriftet sind, dann hat man tatsächlich die Möglichkeit, mit solchen Dingen Leute vielleicht ein bisschen zum Nachdenken zu animieren. Und das ist ja auch nichts Schlechtes.
Ja, genau. Ich meine, du hast ja mitten auf der Erfurter an der Krämerbrücke den Bären stehen. Und das ist ja nur schon, ich bin ja auch ab und zu in Erfurt, ich war letztes Mal mit meiner Mama wieder da. Das ist ja schon eine Identifikationsfigur. Die Leute machen da Fotos, stehen da rum, auch mit dem Sandmännchen. Das ist ja schon auch eine Thüringer Repräsentation, auch ein bisschen für Kinderkanal Erfurt. Total. Würdest du das auch so sehen?
Na klar, total. Also der Kinderkanal ist in Erfurt. Erfurt und der Kinderkanal steht für Thüringen unter anderem. Und das finde ich grundsätzlich erstmal richtig. Gerade jetzt in diesen Zeiten, wo man wirklich Sorge haben muss, dass, oder wo es, würde ich mal sagen, international dann eher so ist, dass Thüringen und Sachsen jetzt für was ganz anderes stehen, ist es großartig, da so eine Bastion zu haben, wobei natürlich der Kinderkanal sich nicht leicht tut. Die sind jedes Mal irgendwelchen Shitstorms ausgesetzt, wenn sie sich mal für Diversität oder irgendwas einsetzen und man sagt ihnen nach, sie sollten sich doch bitte neutral verhalten, was ich angesichts von Diversität, Vernunft und Demokratie einfach nur lachhaft finde. Aber da kommen wir vielleicht später noch drauf. Also ich finde das großartig, aber die werden es nicht leicht haben, denn der MDR hat ja da auch eben ein Gremium, das dann aus Vertretern der dortigen Politik besteht. Und ich glaube, die segeln finsteren Zeiten entgegen.
Genau, da kommen wir gleich nochmal zurück. Meine Frage noch, du bist jetzt 30 Jahre quasi du arbeitest dann in Erfurt. Wie hast du und jetzt gerade politisch jetzt, hat sich dein Bild von Erfurt gewandelt? Also von den 90ern zu 2000ern zu wieder jetzt?
Wenn du so, oder also arbeitest du Kinderkanal? Also ich arbeite mit den Leuten in Erfurt, aber ich arbeite nicht in Erfurt.
Also du bist nie da?
Ganz, ganz selten. Weil, also auch seit Covid ist es so, dass man festgestellt hat, die Reise kann man sich sparen, weil man so wie wir jetzt beide auch ganz wunderbar miteinander hier sprechen kann. Man hat halt irgendwie 500 Millisekunden Verzögerung, fällt sich ab und zu ins Wort, aber ansonsten ist das echt super. Und wenn wir dann drehen, ist es eigentlich eher so, dass Producer, Redaktionen und so weiter einfach mal zu uns kommen, während wir drehen.
Wo dreht ihr denn jetzt?
Wir drehen momentan in unseren Studios in Otterfing, wenn wir drehen. Also in Bayern. Aber es ist auch so, wir hatten letztes Jahr mit Silke Haverkamp zwischenzeitlich mal überlegt, ob wir eine Mystery-Serie mit Bernd das Brot machen. Das hat sich dann aus anderen Gründen zerschlagen. Aber als ich da dann mal so rumgefragt habe, wer denn da teamtechnisch und besetzungstechnisch Lust hätte, habe ich festgestellt, dass es einige Leute, die ich unbedingt haben wollte, die aber Persons of Color sind, gesagt haben, ich drehe doch nicht in Thüringen. Das mache ich nicht. Ich will da nicht in einem Hotel sein, ich möchte da nicht Taxi fahren, ich will da nicht auf der Straße sein. Nein. Und manche Leute haben mir auch erzählt, was sie da für Erfahrungen gemacht haben, dass sie wirklich Angst um ihre Gesundheit, ihr Leben, nein, das hat niemand gesagt, aber wie soll man das sagen, Angst hatten, täglich angegriffen zu werden. Und dann musste ich das dem Kinderkanal so sagen, habe ich gesagt, also falls ihr denkt, dass wir da irgendwie in Thüringen drehen für diese Serie, dann könnt ihr euch das definitiv abschminken, das werden wir nicht machen. Lieber sage ich den Job ab, weil ich werde nicht Leute gefährden und die wollen das auch nicht. Aber ich werde doch auf gar keinen Fall, weil die Leute wirklich Angst haben, dann umbesetzen. Hm. Das ist ja absolut ekelhaft.
Finde ich gut, dass du das gerade angesprochen hast, weil das in unserem Podcast auch immer wieder Thema ist. Mhm. Und das, meine These ist ja immer, wenn es jetzt eine rechtsradikale Regierung gäbe, würde 70% der Leute das nicht interessieren. Und wir waren letztes Mal im Deutschlandfunk, der Alex und ich wurden gefragt, was sie jetzt zu 40%, bei mir im Kürferskreis wären 40% die AfD, was ich dazu sage. Und meine Haltung ist ja immer, und deshalb kann ich das unterstützen, was du sagst, ich bin ein schwuler Mann. Und mir ist prinzipiell erstmal egal, ob 40% AfD wählen. Ich hatte immer schon Angst vor den 1% Gewaltbereiten. Die reichen mir ja. Und People of Color ja auch. Ne? Du musst ja nicht mal Angst haben vor den 40%, die wegschauen, sondern uns reichen ja schon ein paar Prozent, die einfach gewalttätig sind. Und das ist immer wieder, weil in meinem Herz schwingt halt einerseits, ich sage, der Kyffhäuser Kreis ist so schön, wo ich herkomme, müsste mal mitkommen. Ich war letztes Mal mit einem Freund, der war ganz beeindruckt, dass er nicht überall AfD-Fahnen hängen und nicht überall Reichsbürgerflaggen in den Dingen, in den Vorgärten war, hat ein ganz positives Bild gehabt. Aber ich verstehe natürlich genauso gut, dass für Menschen das mittlerweile, es ist eine No-Go-Area, sagt man ja irgendwie manchmal so, aber es wirklich auch teilweise ist. Also vielleicht in Erfurt City nicht, aber wenn du schon da kein Hotel findest und vielleicht raus musst, dass du bereit sein musst, Diskriminierung zu erfahren
und Gewalttätigkeiten. Ja, oder wie mir jemand erzählt hat, dass halt jemand an der Rezeption ihn warten lässt.
Genau.
Einfach so. Auch.
Was ich schon als gewalttätig empfinde. Also ich finde ja, ich kenne
das
ja
auch. Klar. Ne?
Also dieses ist für mich schon
psychologische Gewalt.
Eine ablehnende Haltung ist schon.
Total. Ja. Und das ist so gruselig und ich kann ja nur mir vorstellen, wie das ist, weil ich als weißer, sehr europäisch gelesener Mann da wohl nie Probleme haben werde. Im Gegenteil, ist es eher so, dass Leute immer denken, ich gehöre zu ihnen, weil ich, ja, keine Ahnung, wenn man irgendwie so aussieht, als käme man vom Mittelaltermarkt, das ist dann immer grundsätzlich erstmal was die Leute dann eher, wo die Leute dann eher denken, du gehörst zu ihnen, dann schreibe ich Bücher über nordische Mythologie. Aha! Aber, oder Bernd das Brot eben, wo die Leute denken, ich hätte das für sie geschrieben. Und die sind dann oft sehr überrascht, dass das halt das Gegenteil der Fall ist. Aber Diskriminierung in der Form habe ich nie erfahren.
Bekommst du denn für diese nordischen Mythen, für diese Märchenbücher, hat das, merkst du das auch? Gibt es da auch Shitstorms, beziehungsweise, dass die Leute es eigentlich gerne lesen, aber dann du nicht mit dem Weltbild übereinstimmen?
Nee, Shitstorms sind das keine. Es sind Einzelmeinungen. Da kommt dann irgendwie mal irgendwo eine Rezi, vielleicht auf Amazon oder sonst wo, habe angefangen, das zu lesen, weil ich Fan der nordischen Mythologie bin, Klammer auf, Thor, Klammer zu, ja. Bin nicht weit gekommen, was ist das für ein Scheiß? Meistens geht's schon damit los, dass ein 14-jähriges Mädchen die Hauptfigur ist. Damit können viele Nazi-Prolos schon nichts anfangen.
Aber krass, es ist ja spannend, dass du in diese Welt einwirken kannst, finde ich ganz interessant. Ja, weil das ist ja nochmal dieses ganze Nordische bei uns in Thüringen ja auch dann immer, das sieht man überall und dann.
Ja, aber es ist ja nicht, das ist ja nur die korrumpierte Version davon.
Genau, und das ist aber das, ne, es wird ja auch eigentlich ferngehalten, wenn du jetzt in Thüringen auf den Mittelaltermarkt gehst oder jetzt in Bernau die Hussitenfest spielst, also alles, was so irgendwie mit Geschichte ist, dann fehlt das ja. Also die Rechten bauen sich da ja auch so ein eigenes Weltbild auf, was dann, wo sie aber auch unter sich bleiben irgendwie.
Ne? Ja, ja, aber es ist halt, das, was die Rechten unter nordischer Mythologie verstehen, ist halt einfach auch Märchen-Bullshit. Ja, also einfach Quatsch. Es ist schon interessant, mein wissenschaftlicher Berater, Professor Rudolf Simek, der hat das Lexikon der nordischen, beziehungsweise das Lexikon der germanischen Mythologie geschrieben. Das erste Mal, seine erste Ausgabe war in den 70ern. Und als er das Buch geschrieben hat, haben ihm Professoren gesagt, aber Herr Simek, wie können Sie denn darüber schreiben? Sie waren ja gar nicht dabei. Und damit meinten Sie nicht vielleicht das 12. Jahrhundert mit Snorri Sturluson, sondern Sie meinten die Nazizeit. Mhm. Im Sinne von Klammer, also in Anführungsstrich dabei. Und das ist schon echt gruselig. Echt gruselig. Ja, und da hat diese Wissenschaft und die Forschung immer noch echt richtig damit zu kämpfen. Und wenn Museen irgendwelche Veranstaltungen zu dem Thema machen, müssen die sehr genau schauen, was die Reenactors und Living History Leute auf ihre Schilde drauf gemalt haben. Das ist wirklich sehr, 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 sehr gruselig. Aber es gibt sehr, sehr viele Veranstaltungen, wie zum Beispiel das Festival Medieval in Selb, wo ich jetzt nächstes Wochenende bin. Da kriegen halt die Rechten wirklich keinen Fuß auf den Boden. Die fliegen da sofort raus, wenn irgendwie der Anschein besteht, dann wird das sofort hinterfragt. Und dann im Zweifelsfall werden die sofort von dem Festival geschmissen, beziehungsweise die kommen da mittlerweile erst gar nicht mehr hin. Das ist wirklich eins der Festivals, wo ich wirklich sehr, sehr beeindruckt bin. Und fast noch beeindruckender ist das Elbenwald-Festival in Cottbus. Mhm. Das ist ja mittendrin, würde ich mal sagen. Und da hast du dann wirklich, du gehst da in diesen Spreeauenpark, glaube ich, heißt der, und hast wirklich auf der gegenüberliegenden Straßenseite ein Graffiti, wo sinngemäß steht, haut ab, wir wollen euch hier nicht. Dann gehst du in dieses Ding rein und plötzlich explodiert alles mit Diversity und Co. Das ist schon echt der Hammer und sehr, sehr
mutig. Ja, das ist eben auch, das erlebe ich ja auch im Osten, deshalb, ne, deshalb diese zwei Herzen in meiner Brust. Einerseits erschrecklichen Weg, andererseits finde ich auch, es gibt so viele tolle Initiativen, tolle Projekte auch im Osten, wenn ich jetzt Cottbus anspiele. Aber medial kommen ja meistens immer erst dann überregional gesendet, wenn irgendwie es einen rechten Mob gibt, der sich dagegen stellt. Wie jetzt CSD Bautzen zum Beispiel. Kein Mensch weiß, dass es den gibt, aber wenn die Rechten aufmarschieren, dann wird darüber berichtet. Ja. Genau. Schlimme Frage.
Ja, bitte.
Du bist ja noch beim Kinderkanal. Ich will jetzt gar nicht meinen, das Kinderkanal ist, die ihr wahrscheinlich auch kennt. Aber dein Gefühl, wir sehen es am Tag nach der Wahl, nehmen wir auf in Thüringen. Mhm. Die AfD hat ja angekündigt, Rundfunkstaatsverträge, wenn sie an die Macht kommt, möglicherweise zu killen. Jetzt hat sie vielleicht eine Sperreminorität und kann sogar darauf einwirken, auf Gesetzesänderungen. Mhm. Hast du Angst um den Kinderkanal?
Ja, aber schon länger. Mhm. Also das ist ja jetzt nun nichts, was erst seit gestern jetzt klar ist, sondern ich habe da schon länger um den Kinderkanal Angst. Ich habe eigentlich.
Ja, aber interessantes Thema, weil jetzt, ich kenne zum Beispiel erst, ne, als dieses Thema Sperrminorität und AfD will, seitdem ist mir das Thema bewusst.
Warum die sind ja schon länger schon unter Druck und können nicht richtig arbeiten durch diese ganzen organisierten Shitstorms und die Putin-Trolle und alles. Sobald es um Diversität geht, haben sie die Putin-Trolle am Hals, die dann wieder die Rechten aktivieren. Das hätte ich mir auch so nicht träumen lassen, dass Menschen aus der Ex-DDR sich heute von Putin instrumentalisieren lassen. Ich dachte, das wäre so ziemlich das Letzte, aber gut. Die haben schon ganz, ganz lange mit denen zu kämpfen. Man muss schon sagen, einknicken tun sie nicht. Das tun sie natürlich nicht. Aber sagen wir es mal so, man überlegt sich dann doch, mache ich das jetzt oder lasse ich das jetzt? Oder ich will es noch weicher formulieren. Ich bin mir sicher, dass die Kollegen und Kolleginnen beim Kinderkanal, dass in die Entscheidungsfindung, und sei es nur unbewusst, einfließt, wenn wir das machen, haben wir die ganze Kacke wieder am Hals, wollen wir uns das antun. Und allein das ist schon scheiße.
Naja, diese Schere im Kopf, genau, die kenne ich.
Die Schere im Kopf, die, selbst wenn du die nicht bewusst hast, ist sie ja trotzdem da. Und das musst du dann
produziert ja auch wirklich eine Angst, ne? Was da produziert ist ja auch Sorge. Es geht ja nicht darum, dass man sagt, irgendwie, das Projekt ist, wir haben schlechte Einschaltquoten und so. Es geht ja wirklich aber persönliches.
Persönlich, das kann schon sein, dass du, wenn du da, also als Darsteller sowieso oder vielleicht auch als Realisator oder Realisatorin oder Redakteurin oder wie auch immer, dass du dann persönlich angegangen wirst, das ist offenbar nicht mehr so unwahrscheinlich.
Wenn du und beim Kinderkanal sowieso, weil ja auch junge Menschen einfach mitspielen, auch Kinder und Jugendliche, das ist ja nochmal ein anderes Schutzbedürfnis.
Ja, es ist wirklich ganz, ganz grauenhaft und ekelhaft, aber das ist schon länger und ich mache mir da schon länger Sorgen. Und der MDR, sagen wir mal, hat sich ja jetzt auch nicht immer hervorgetan. Natürlich sind es einzelne Redaktionen, aber gerade als es so ums Impfen ging und ob das sinnvoll sei und so weiter, da kamen immer wieder so Bullshit-Artikel aus der MDR-Richtung, die wirklich bedenklich waren, wirklich gruselig und unangenehm. Und ich weiß nicht, meiner Meinung nach ist es nicht mit der sogenannten vielgepriesenen Meinungsfreiheit vereinbar, wenn man Bullshit verbreitet. Das hat mit Meinungsfreiheit nichts zu tun, vor allem nicht für einen öffentlich-rechtlichen Sender. Natürlich ist es so, dass beim MDR beileibe überhaupt gar nicht alle so sind, sondern es war wirklich, glaube ich, so wie ich das gesehen habe, eine Einzelperson, die aber auch nicht aufgehalten wurde. Also da muss man sich schon fragen, wie ist denn der Plan? Und war das nicht auch so, dass dieser Pseudo-Comedian da, der Steimle, war der nicht auch relativ lang beim MDR?
Ja, der hatte eine Sendung da, soweit ich weiß. Ich weiß nicht mehr, bis wann. Ja, Steimle, genau.
Ja, genau. Hörst du gerade den Kompressor?
Nee, gar nicht.
Jetzt ist er aus.
Okay.
Da draußen hat irgendwas gemacht. Also, ne, der war relativ lange dort. Den hat man lange ausgehalten. Was der so von sich gegeben hat, noch während er beim MDR war, das fand ich schon wirklich skandalös. Trotzdem würde ich sagen, ist der MDR letztendlich, erstmal gibt es da viele großartige Leute und zweitens ist der auch unter Druck und wird es in Zukunft nicht leichter haben, hat es aber jetzt schon nicht leicht.
Habt ihr, oder du jetzt aus deiner Position, habt ihr Gelegenheiten oder Pläne, euch resilient zu machen? Also gibt es Ideen, gibt es politische Einwirkungen oder sagst du, ich schmeiß den Popel hin, wenn das alles so weitergeht?
Ach du, ich habe es im Zweifelsfall sehr einfach im Vergleich zu Leuten, die jetzt beim MDR oder Kinderkanal arbeiten, weil ich einfach sagen kann, dann mache ich es halt nicht. Und das nehmen
wir als Firma. Also ich meine jetzt, was muss passieren? Also kommst du auch an den Punkt und sagst, ich baue jetzt an der Krämerbrücke Bernd das Brot ab und fahrst mit dem LKW nach München?
Nein, der gehört mir auch nicht. Das müsste, also das kann ich gar nicht.
Also war
aber,
symbolisch
gedacht. Nee, aber sagen wir es mal so, was ich machen könnte wäre und was ich auch machen würde, sollte zum Beispiel jetzt irgendjemand, was ich nicht glaube, sagen, ihr müsst aus politischen, wie auch immer Gründen in Thüringen drehen, dann würde ich es absagen. Drehen wir nicht Bernd das Brot zum ersten Mal seit 25 Jahren, dann machen wir das nicht.
Das also nicht, weil du dich unwohl fühlst persönlich, sondern als Protest.
Nicht, weil ich mich unwohl fühle, sondern weil sich Menschen aus meinem Team unwohl fühlen. Und ich werde garantiert nicht auf die beste Besetzung, die ich mir vorstellen kann, verzichten, vor und hinter der Kamera, weil dort Menschen der Meinung sind, dass sie sich so benehmen müssen, wie sie sich benehmen.
Das ist jetzt auch die größte Angst, das finde ich, er hat morgen ein bisschen Deutschlandfunk gehört und da sagten auch Leute, das, was man nicht vernachlässigen darf, für die Wirtschaft in Thüringen hat dieses Wahlergebnis natürlich eine riesen Auswirkung. Das ist ja auch, was du jetzt sagst. Leute kommen einfach nicht mehr dahin und gründen ihre Firmen, machen ihre Arbeit oder drehen vor Ort. Ich meine, bei euch Kindern können sie auch Dreharbeiten vor Ort, die in Thüringen stattfinden. Ja, nicht zu unterschätzen. Ja. Ne?
Das ist nicht zu unterschätzen. Ich weiß halt nicht. Es haben ja jetzt im Vorfeld viele Firmen gesagt, Vorsicht, Vorsicht, wählt nicht AfD. Das fand ich natürlich gut, dass sie das gemacht haben. Ich glaube nur ganz ehrlich, keine von diesen Menschen, die die AfD gewählt haben, wird da auch nur einen Pfifferling drauf geben. Das ist denen einfach egal. Das ist denen einfach wurscht. Die wählen aus völlig anderen Gründen. Die wählen ja nicht die AfD, weil sie denken, dann haben wir alle mehr Jobs oder irgendwas, sondern es ist ja im Kern destruktiv. Und wenn jetzt eine Firma sagt, wir werden da Schwierigkeiten haben, dann werden diese Leute sagen, seid da mal selber schuld.
Ja. Andererseits finde ich es immer schön, ein Symbol, bei mir zum Beispiel in Kelbra, wo ich herkomme, in Sachsen-Anhalt, hat der Netto da so einen Regenbogenfahren im Sommer ins Schaufenster gegangen.
Also oder ich wie jetzt auch Lidl. Total da, dafür, ich bin total dafür, dass Firmen das sagen und selbst, es gibt ja oft so, dass man sagt, ja, das ist halt jetzt so, wie heißt dieses Wort? Greenwashing sozusagen, ja, also dass du halt das Ding so raushängst und irgendwie damit versuchst, lieb Kind zu machen. Aber ich finde, selbst wenn ein großer Konzern oder ein Edeka oder irgendwer das macht, ist das ja auch ein Statement, weil sie wohl der Meinung sind, dass sie damit auch nach wie vor die Mehrheit repräsentieren. Also selbst wenn es eine geschäftliche Entscheidung ist, finde ich es immer noch gut, dass es passiert.
Ja, ich auch. Ich stehe auch zum Thema Pinkwashing, so heißt es ja in musikalischen Bezügen. Genau. Da finde ich, genau, da bin ich auch sehr zwiegespalten, aber würde auch jede Firma unterstützen, die sagt, wir sind auf jeden Fall da. Ich freue mich auch, wenn C&A bauchfrei auf dem CSD mittanzt, aus welchem, auch wenn sie nur T-Shirts verkaufen wollen. Weißt du? Hauptsache sind dabei.
Ja, nee, das finde ich alles grundsätzlich erstmal richtig, weil die Intention, auch wenn sie geschäftlich ist, zeigt, dass es, sagen wir es mal so, nicht geschäftsschädigend zwangsläufig ist, wenn man sich dazu bekennt. Also manche Leute machen ja wieder einen Rückzieher, wie Harley Davidson zum Beispiel in Amerika, die ihr Engagement für Diversität aufgegeben haben jetzt, was sehr gruselig ist. Aber grundsätzlich finde ich es erstmal gut, selbst wenn das irgendwie, wenn die der Meinung sind, es sollte sich monetär niederschlagen, sollen sie es machen. Und was gibt's Besseres, als wenn sie mehr verdienen, wenn sie sich für Diversität einsetzen? Das ist ja super. Sollen sie machen. Naja, also das ist, ich habe gestern sehr, sehr mit mir gehadert, was ich in Social Media jetzt rausballere und oder ob ich es einfach lasse. Im Zweifelsfall ist es immer gut, wenn man einfach gar nichts macht. Aber ich hatte einfach diesen Drang und habe dann geschrieben, einfach nur weiße Schrift auf schwarzem Grund, danke an alle, die keine Neonazis oder Putin-Trolle gewählt haben. Und das hat mir dann erstmal ausgereicht.
Apropos Greenwashing, Bummfilm. Ich würde sagen, du hast mit Bernd das Brot, deinem für den Kinderkanal und den anderen Sendungen sehr viel für ein positives Bild von Thüringen im Kinderkanal beigetragen. Bist du da stolz drauf selber?
Das
siehst du das so?
Weiß ich nicht, das kann ich mir nicht anmaßen, das weiß ich nicht einfach. Ich möchte schon sagen, dass wir alle, also Norman und ich und die ganze Firma, sind sehr stolz auf Bernd das Brot an sich. Das auf jeden Fall, aber ob ich jetzt da irgendwas für irgendwen getan habe oder nicht, das ist eine Sichtweise oder sagen wir mal, das ist ein Urteil, das sollten andere machen und vielleicht auch aufgrund irgendwelcher Erkenntnisse und nicht aus dem Bauch raus. Und ich freue mich dann drüber, wenn jemand das sagt, aber das wäre wirklich nie im Leben irgendwas, was ich von mir selber behaupten würde.
Dann mache ich das für dich.
Ja, okay.
Dann lobe ich dich und bin stolz drauf. Weil immer, wenn ich durch Erfurt heute noch gehe, der damals mit 16 jetzt angefangen hatte und ich ersten Aufkleber vom Kinderkanal hatte, den ich da bekommen habe bei der Preisverleihung, war ich sehr stolz. Und auch heute noch ist es schön, wenn man mit Leuten da ist, den Kinderkanal zu zeigen, sagen, guck mal, hier, das ist alles. Und das ist in Thüringen. Und die Fernsehteams rumlaufen zu sehen, das finde ich schon wirklich einen tollen Beitrag.
Super. Wobei, ich bin ja beim Kinderkanal nicht angestellt. Also ich arbeite, also mittlerweile ist der Kinderkanal, also eine Zeit lang war das unser Hauptpartner. Ja, während der großen Hochzeit von Bernd das Brot, so um die 2004, 5, 6, 7. Aber mittlerweile ist Bernd wirklich ein kleiner Teil dessen, was wir machen. Aber wir freuen uns, dass der Kinderkanal immer wieder kommt und sagt, wir wollen was machen. Na klar, also das ist super.
Das wäre meine letzte Frage nämlich auch. Ach, da was? Du ja externer bist, kann ich dich ja locker fragen.
Natürlich.
Zukunft Kinderkanal, was sollten die anders machen oder wo siehst du Kinderkanal in den nächsten 10 Jahren? Was würdest du dir wünschen?
Die müssen einfach weiter kämpfen, denke ich. Und das durchziehen, was sie denken, was richtig ist. Ich kann nur hoffen, dass man sie lässt. Ich glaube nicht, dass das so ist. Das ist ja jetzt schon schwierig. Und ich wünsche mir wirklich von Herzen, dass der Kinderkanal weiter erfolgreich ist, dass das weiter ein Garant dafür ist, dass man das seinen Kindern zeigen kann, ohne dass sie in irgendeiner Weise negativ beeinflusst werden. Und ich wünsche mir wirklich, wirklich sehr, dass das weiterhin möglich ist. Und ich wünsche mir, abgesehen davon, dass sich der öffentlich-rechtliche Rundfunk wieder darroppelt, wie wir in Bayern sagen, und aufhört, demokratiezersetzenden Kräften eine Plattform zu geben. Das tut der Kinderkanal natürlich nicht, aber insgesamt der öffentlich-rechtliche Rundfunk, ich finde das sehr, sehr bedenklich, was da gerade passiert. Und obwohl ich nach wie vor Verfechter des ÖRR bin, finde ich das ganz, ganz schlimm und grausam. Und ich glaube auch nicht, dass das im Rundfunkstaatsvertrag so drin steht, dass man, denn eigentlich, so wie ich das verstanden habe, sollten sie ja demokratiebildend unterwegs sein. Und tatsächlich tun einzelne Redaktionen oder Subproduzenten gerade das totale Gegenteil. Und wenn ich mir sowas wie diese verfickten Sommerinterviews anschaue, kriege ich einfach das kalte Kotzen. Das geht einfach nicht. Das kann man heutzutage nicht mehr verantwortungsvoll so machen. Vor allem, da es sich um Aufzeichnungen handelt. Das kann man nicht, man kann einen Menschen wie Höcke und Co., das kann man, die darf man nicht in dieser Form bagatellisieren. Das finde ich ganz, ganz schlimm. Und ich finde, man muss, dass ich das mal sagen würde, aber der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat mit zu diesem Wahlergebnis beigetragen. Aber natürlich genauso wie Merz und Linnemann und diese ganzen Leute, die entweder dachten, sie können der AfD Stimmen holen, indem sie deren Themen besetzen, was durch die Forschung so mannigfaltig widerlegt ist, dass es eigentlich kaum vorstellbar ist, dass sie das wirklich denken, außer sie sind wirklich so beratungsresistent und hören einfach gar nichts mehr. Oder es ist tatsächlich immer schon deren Meinung gewesen. Und das ist eigentlich noch das Schlimmere davon. Ja, also es fällt wirklich schwer, finde ich, weiterhin hoffnungsvoll in die Zukunft zu schauen. Das muss man, weil sonst würde man verzweifeln. Ich persönlich, ich bin nicht Mitglied bei den Grünen und ich finde auch gerade, was so den Schwurbelkram angeht, haben die auf jeden Fall noch ein Thema, was sie in irgendeiner Form behandeln müssten. Aber ich finde, dass sich der Herr Habeck gerade sehr staatstragend gibt und das echt gut macht. Er müsste als Wirtschaftsminister nicht zwangsläufig zu all diesen Dingen was sagen. Ich denke, das ist von seiner Seite schon auch Kalkül, aber er macht das wirklich exzellent. Er macht das wirklich richtig gut. Also, ob er in der Lage ist, auch, dass wieder ein Ruck durch Deutschland geht, das kann ich nicht beurteilen, denn er ist dann doch, also wenn er dann doch auch wieder sagt, ja, und wir haben ein Problem mit den Migranten, dabei haben wir jetzt zurzeit so wenige wie nie, das finde ich unangenehm, weil es halt auch in der Form nicht stimmt und ich denke mir auch, ich finde das echt ein Problem, wenn man nach außen suggeriert, dass wir in Deutschland als Gemeinschaft diese Menschen hier nicht haben wollen, weil nicht nur wollen wir sie nicht haben, sondern wir brauchen die auch ganz, ganz dringend. Ganz dringend in allen Bereichen. Ja, Und nicht nur mit dem viel zitierten Dönermann, sondern eben auch in der Medizin und überall.
Ja, und auch dringend, in Thüringen.
Auch in Thüringen. Nur da gehen halt viele Leute jetzt nicht mehr hin oder, so wie ich, wie mein Eindruck, subjektiver Eindruck ist, weg.
Ja.
Gehen weg.
So wie Firmen ich auch.
So wie du ja auch. Ja, genau. Weil ich mir, klar, davor, ja, als schwuler Mann in Thüringen.
Ja, es ist jetzt, das ist wieder die zwei Herzen in meiner Brust. Vor 20 Jahren bin ich da weg, weil ich sagte, ich sehe da keine Zukunft mittlerweile. Ich habe einen Bungalow von meinem Papa, den hat er mir geschenkt, so eine Datsche, die er gebaut hat. Und ich komme nach 20 Jahren wieder und die Leute sagen nicht zu mir, wo ist denn dein Kumpel, dein Kumpane, dein Mitstreiter, sondern fragen auf einmal, wo ist denn dein Freund? Also auch da hat sich was zum Besseren. Ne? Ich bin viel besser akzeptierter. Also die Homophobie, die mir persönlich, also nicht auf Social Media oder gesellschaftlich, sondern die mir ganz persönlich entgegenkommt, ist wesentlich geringer geworden, weil die Leute doch offener geworden sind im persönlichen Gespräch. Also das ist ja dieses Merkwürdige da in Thüringen. Du triffst nette, liebevolle, tolle Leute, die dir eine Zimtschnecke mit Noch verkaufen. Aber
ja, oder nicht?
Hinter den
Die Frage ist, sind diese Leute denn alle jetzt wählen gegangen?
Was das meinst ist die du? Große Frage.
Sind sie oder haben die gesagt, nee, halt schon Schraus? Sind das diese, die vernünftigen Menschen, sind die alle wirklich, konnten denn wirklich alle mobilisiert werden? Oder ist die hohe Wahlbeteiligung zurückzuführen darauf, dass die Rechten es geschafft haben, sich zu mobilisieren? Oder weil sie mit Sarah Wagenknecht plötzlich gesehen haben, sie kriegen irgendwas, was sie an früher erinnert? Tja, keine Ahnung.
Jetzt haben wir alle Fragen gestellt.
Ja, ja,
und ich habe auch genommen, würde gerade noch mal, Habeck, ich wollte ganz kurz darauf zurück, weil das ist natürlich das, was ich auch ganz traurig finde, wenn wir gerade beim Thema Medien auch sind und Medienrezeption, dass ja, die AfD es ja wirklich geschafft hat, jetzt im aktuellen Wahlkampf die Themen so zu besetzen, dass alle über dieses Stöckchen auch springen. Und da bin ich auch wirklich sehr enttäuscht und habe wirklich auch Sorge. Es geht jetzt weiter bis Brandenburg, ist im 29. September erst Wahl. Das geht jetzt noch weiter und das macht mir große Sorge.
Ich hoffe so sehr, dass die Leute endlich lernen, dass das nicht funktioniert. In Amerika sieht man ja gerade, das geht schon, dass man nicht über die Stöckchen springt, sondern einfach nur sagt, ja, die sind halt bizarr.
Weird,
ja. Die sind halt bizarr. Und auch das, als Kamala Harris in diesem CNN-Interview gefragt wurde, nochmal, weil der Trump irgendwie gesagt hätte, sie hätte sich das schwarz angeeignet, wo sie einfach nur sagt, ja, es ist der übliche Bullshit, next question. So sollte man das machen. So muss man das meiner Meinung nach machen. Nur wenn du halt wie so ein Typ wie Merz oder Söder, dem ich jetzt unterstelle, dass sie tatsächlich so denken, die werden dann natürlich nicht Next Question sagen, sondern die werden sich so äußern, dass du denkst, die passen eigentlich in die Partei da ganz gut rein, in die AfD. Und so funktioniert es natürlich nicht.
Ja, wir müssen alle mehr werden wie Bernd das Brot. Einfach alles Mist finden, aber versuchen, eine Lösung dann doch zu finden.
Naja, ich glaube, Bernd wird ja nur dann aktiv, wenn er unbedingt muss. Und ich finde, dass diese Wahl wäre jetzt dieser Moment gewesen, wo man unbedingt gemusst hätte. Ich glaube, also Bernd hätte sicher demokratisch gewählt, wenn man ihn dazu gebracht hätte, sein Haus zu verlassen. Aber gut, er kann ja auch die Briefwahl machen. Gut, da sind die abends kurz. Ach, es ist alles so schwierig.
Briefmarken anlecken. Ich würde gern positiv enden.
Ja, zeig mal.
Wir sind ja jetzt ein Unterhaltungspodcast auch über den
Osten. Das hat ja super geklappt.
Hat super geklappt. perfekt. Aber wir haben ja du hast jetzt gar keine lustige Anekdote aus der Zeit früher, wie es so beim Kinderkanal war, erzählt. Hast du du musst doch irgendwas erlebt haben, außer der Brötchengeschichte in Erfurt, Kinderkanal.
Ich glaube fast zu viel, das prasselt jetzt alles so völlig irre auf mich ein. Also das Problem ist, die meisten Dinge, an die ich mich erinnere, deswegen kann ich, glaube ich, auch Bernd das Brot so gut schreiben. Und deswegen bin ich auch Comedian zu einem gewissen Teil. Natürlich fallen mir immer nur negative Sachen auf, die man dann überhöhen kann, damit sie lustig sind. Und ich merke bei mir selbst, dass ich mir das so nicht mehr gestatten möchte. Das ist auch einfach. Das ist billig. Insofern, natürlich sind da wahnsinnig viele bizarre Sachen passiert, die ich auch bis vor 5 Jahren oder so, oder vor 2 Jahren vielleicht sogar, bereitwillig überall lustig erzählt hätte. Und ich hätte auch mir nichts geschissen, den schlechtesten thüringischen Dialekt aller Zeiten nachzumachen. Da habe ich aber jetzt keinen Bock mehr drauf. Da gibt's jetzt Leute, die sagen, ja, oh, du cancelst dich selber. Nee. Ich würde sagen, ich habe mich halt ein Stück weiterentwickelt und bin halt jetzt nicht mehr so scheiße. Und das muss ja auch irgendwie erlaubt sein. Das ist ja meine eigene Entscheidung.
Finde ich eine gute Haltung. Es passt ja auch in das gesellschaftliche Bild, über das wir gerade gesprochen haben.
Ich versuche es zumindest.
Jedes Stöckchen springen, nicht die billigste Porn zu nehmen, nicht auf das Präsenteste zu gehen, was dann geht, sondern gucken, die Ebene 2 zu finden.
Die Ebene 2 zu finden, ja, und nicht auf dem immer wieder auf demselben Quatsch rumhacken, einfach nur, weil es einfach ist. Also, was schon einen bleibenden Eindruck bei mir hinterlassen hat, war das Casting für Bernd das Brot. Also erstmal das Casting für Chili und Briegel, denn wir sind, das war in Berlin im Jahr 1999 und der damalige Redakteur, ich sage seinen Namen jetzt einfach mal nicht, weil ich sage den sonst immer, ich muss einfach aufhören, ihn immer wieder damit zu schämen, aber es war einfach zu lustig, hatte einen Job und zwar eine Handpuppe mitzubringen, damit wir ein Casting machen können. Mhm. Und sie hatten da so eine Handpuppe, so eine Ratte aus einem anderen Format und haben gesagt, komm, das ist eine Handpuppe, die ist super gebaut, mit der kann man gesehen, kann jemand spielen oder kann nicht spielen. So. Und wir kommen also dann in Berlin in diesem Raum an, irgendwo in Mitte, bauen die Kameras auf und dann kommt der Redakteur und in der Sekunde, wo er uns sieht, wird er bleich, denn er hatte tatsächlich das Einzige, was wir brauchen, unsere Kamera vergessen, in Erfurt, die Puppe. Mhm. Und er sagt, ich war wahnsinnig, ich hab's mir überall aufgeschrieben, ich hab's mir auf dem Post-it gemacht, ich hab's mir ich hab das Post-it, ich hab meinen ganzen Spiegel halt vollgeklebt mit Post-it, wo drauf steht Ratte nicht vergessen, Ratte nicht vergessen. Und jetzt heik's er vergessen. Er hatte sie wirklich vergessen. Und draußen standen schon, keine Ahnung, 10, 20 Leute für das Casting. Dann sind wir wie von der Tarantel gestochen rüber in den, was war's, keine Ahnung, Galeria Kaufhof, irgend sowas, haben dort einen Softball, einen Schaumstoff-Softball gekauft und einen Pulli und Sicherheitsnadeln, einen Stift und eine Schere. Haben in diesen Softball einen Schlitz reingeschnitten, Augen drauf gemalt und mit den Sicherheitsnadeln den Pulli da dran festgemacht und haben dann mit diesem Ding, wir haben es Scheißball getauft, haben dann mit Scheißball dieses
vor der Tür 20 professionelle Puppenspiele.
Ja, dieses Casting gemacht. Ja, natürlich jedes Mal erklärt, hallo, wir haben die Puppe vergessen. So entsprechend ernst haben sie uns also auch genommen und haben dann mit Scheißball dieses Casting gemacht. Das war echt irre. Das war zu krass. Dann gab es mir überall aufgeschrieben. Jedes Mal, wenn ich ihn sehe, ist das das Erste, was ich ihm zurufe. Du hast ja überall aufgeschrieben. Und er kann es allen nicht mehr hören. Er findet es auch nicht mehr lustig, aber er muss geschämt werden für den Rest seines Lebens dafür. Und in Erfurt selbst hatten wir dann das Casting für Bernd das Brot, für den Charakter Bernd das Brot. Und das Problem war, wir hatten natürlich keine Puppe, keine Bernd-Puppe und der Kinderkanal hatte da an dem Tag jetzt auch nicht wirklich einen Raum frei, also waren wir in dem Raum von der Kinderbetreuung. Das heißt, wir saßen alle auf so gefühlt 20 Zentimeter hohen Stühlchen und dann kamen halt so gestandene Puppenspieler rein und die, wir hatten schon gesagt, wir brauchen Leute, die eine tiefe Stimme haben irgendwie, ja, die irgendwie brotig klingen können und dann bekommst du natürlich, wie soll ich sagen, Leute, die auch so aussehen wie diese Stimme. Also, ich würde mal sagen, rein, ich kann es natürlich nicht wissen, aber ich sag mal, von den 10 Leuten, die da kamen, würde ich mal sagen, 5 müssten ein massives Alkoholproblem gehabt haben. Mhm. Liegt vielleicht auch an dem Klischee von Pumpspielern und fahrendem Volk, was natürlich Bullshit ist, aber das war schon echt krass. Ja, das war die Pumpe, ja, so irgendwie. Und dann war das natürlich schon ein Lichtblick, als mit dem großartigen Jörg Teichgräber ein Typ reinkam, der etwas jünger war oder deutlich jünger damals natürlich noch und fit wie ein Turnschuh und trotzdem in der Lage war, so zu sprechen. Das war natürlich schon toll. Und da hatten wir dann auch eine Handpuppe.
Und jetzt ist sie berühmt. Vielen Dank, dass du mir ein bisschen was erzählt hast zum Thema Kinderkanal.
Sehr, sehr gerne. Danke, dass du gefragt hast und dass du das Bild von dem Osten hochhältst, ja, den man sich eigentlich wünschen würde.
Ich muss wieder mehr hin. Ganz zum Schluss, du musst unbedingt, weil wir sind ja Independent-Podcasts und Twitcher und alles so, und wir müssen uns ja gegenseitig supporten. Willst du ganz kurz mal erzählen, was du auf Twitch da machst mit deinen politischen und gesellschaftskritischen Sachen? Dass wir das alle von uns mal wissen. Das steht auch in den Shownotes hier drin.
Vielen Dank. Also auf dem Kanal Wild Mikes finden diverse Sachen statt. Also auch unterhaltungsbasierte Programme, teilweise sehr beklopptes Zeug, teilweise auch das übliche Reaction-Zeug, aber das eben in unterhaltsam. Aber wir haben halt auch Formate nebenbei, die sich, mit denen wir ein bisschen die Welt verbessern wollen. Zum einen ist das Alle bekloppt. Das ist ein Stream mit meiner Frau Sophia und Alexander Waschkau, die beide DiplompsychologInnen sind und die beantworten Fragen aus dem Chat. Das erfreut sich größter Beliebtheit, beziehungsweise da sind halt sehr, sehr viele Menschen immer, was auch ganz, ganz toll ist, mit ganz großartigen Fragen. Und das gibt's dann eben auch als Podcast, eben auch Alle bekloppt, findet man hier im Podcatcher und Co. Und das ist so eins der Formate, wo ich sage, da habe ich wirklich das Gefühl, wir verbessern die Welt, weil so viele Rückmeldungen kommen, danke, ihr habt uns da sehr geholfen und so weiter. Das ist natürlich keine echte Beratung, das kann es nicht sein. Du hast ja dein Gegenüber nicht vor dir und du musst an der Oberfläche bleiben und unsere beiden Dippelpsychs können das natürlich nur so beantworten, dass es allgemeingültig ist. Ne, was macht man,
wenn? Das sagt ihr auch immer, ne, dass ihr da.
Sagen wir jedes Mal, oh, schön, dass du es hörst und guckst. Ja, aber das ist halt total wichtig, weil wir können es ja nicht wissen. Also ich sowieso nicht. Ich würde es auch nicht wissen, wenn ich vor mir sitzt, die Person. Das ist das eine. Und das andere Ding, was wir machen, heißt Nachsitzen. Und das ist genau das. Wir laden halt Leute ein, die Dinge wissen, sei es aus Forschung, Wissenschaft oder sonst woher. Oder eben auch Leute, die betroffen sind oder Leute, die betroffen sind und was wissen. Und versuchen, Dinge dazu zu lernen. Egal, ob das über E-Mobilität ist oder über Demokratie oder über historische Dinge oder über den Templerorden oder was auch immer. Jeden Dienstag um 20 Uhr machen wir das live und danach kommt das dann sowohl zum Nachgucken auf YouTube raus, wo wir so quasi archivieren, und beim Hoaxilla-Podcast als Wild Mike Special kann man sich's dann anhören.
Genau, da höre ich es immer, weil wenn ich eine Podcast-App habe, bin ich immer, dann weiß ich auch, wie es technisch funktioniert.
Sehr gut.
Tommy, vielen Dank, dass du da bist. Tommy Krapfeis, vielen herzlichen Dank, dass du uns ein bisschen was erzählt hast.
Sehr, sehr gerne. Danke, dass du machst, was du machst. Und danke an alle Leute, die dir zuhören und machen, was sie machen.
So, ebenso. Das war das Gespräch. Tschüss. Alex, hast du was gelernt?
Boah, ist ich super viel. Also erstmal vielen Dank. Du hast es richtig gut gemacht. Du solltest eigentlich einen eigenen Podcast machen. Nee, das hat richtig viel Spaß gemacht und Tommy ist auch einfach ein toller Typ. Also man hört total gerne zu. Ich glaube, das war ja ist für alle sehr dankbar. Ich muss zugeben, ich will auch gar nicht so viel zu diesem Interview sagen. Alles stand für sich schon so toll. Das muss jetzt nicht noch irgendwie kommentiert werden wie so ein Sportspiel. Fand ich toll. Ich habe auch einiges Neues gelernt, muss ich sagen. Überhaupt zu Bernd das Brot. Ich muss sagen, ich hatte mir noch nie so richtig Gedanken dazu gemacht. Und auch welche Bedeutung es tatsächlich für Erfurt dadurch hat und auch für Thüringen. Jetzt verstehe ich manche auch Witze, die dann da auch so entstehen. Ja, und was ich aber bemerkenswert an ihm finde, ist, mit welcher Klarheit und Deutlichkeit er Sachen sagt, die den MDR betreffen, die natürlich Thüringen betreffen, was sozusagen das Wahlverhalten angeht. Und wir beide haben ja häufiger schon darüber gesprochen, dass es also mir zum Beispiel auch schwerfällt, so klare Kante zu zeigen, wie es so schön heißt. Ne? Mhm. Und der hat da einfach da wird nicht mehr so drumherum geredet, sondern gesagt, das ist gefährlich, das müssen wir so beenden. Und was ich ganz zum Schluss natürlich mitgenommen habe für mich als jemand, der ja auch in der Kommunikation mitarbeitet, was er als Beispiel machte mit Kamala Harris, die dann gesagt hat, ja, ist also der same Bullshit, same Playbook, wie sie es, glaube ich, auch gesagt hat im Interview, auf diese komische Aussage von Trump hin, dass sie sich das schwarz angeeignet hätte und dass man solche Sachen so abbügeln muss, dass man eben nicht also über diese Stöckchen springt. Mhm. Und da ist er ja nicht der Einzige, es gibt ja auch viele, die das schon sehr, sehr lange sagen. Ich glaube, es kommt aber langsam an. Also, dass man eben nicht ständig Fact-Checking betreibt und sozusagen sowohl auf der linken als auch der rechten Seite, also die Putin-Trolls, wie es Tommy genannt hat, oder auch den Rechtsextremen, immer wieder nach dem Mund redet, sondern dass man auch einfach mal wegkommt von dem und die Themen selber auch setzt und auch vielleicht auch mit mehr Zuversicht und Optimismus. Wir haben beide ja schon ein paar Mal drüber gesprochen. Ich bin selber fest davon überzeugt, dass es besser wäre, nicht die Dinge schön zu reden. Aber wir sind ja mittlerweile an einem Punkt, wo ja alles so schlecht geredet wird, dass man ja das Gefühl hätte, man ist eigentlich in einer Dystopie kurz vor der Apokalypse. Und natürlich, wenn man das jeden Tag mehrmals hört, dann macht das ja was mit einem und glaubt ja selber auch dran. Anstatt eben rauszugehen, was zu tun und zu merken, es gibt eine Welt, für die es sich auch lohnt. Und das ist, glaube ich, der Punkt, für die es sich lohnt, noch zu kämpfen, für die es sich lohnt, Dinge aufzubauen, für die es sich lohnt, dort mit Menschen gemeinsam was zu erschaffen. Und wenn wir da wieder hinkommen, dann mache ich mir auch wieder ein bisschen weniger Sorgen, aber das Sorgenmachen darf einen sozusagen nicht lähmen. Und das fand ich jetzt einfach mit dieser Energie und der Inbrunst, die Tommy da reingebracht hat, das fand ich sehr, sehr schön und auch inspirierend. Aber natürlich, weil dein Thema war ja Kinderkanal, fand ich auch schön, wie das einfach alles entstanden ist und wie das gewachsen ist und vor allen Dingen, dass hier auch ein paar Mythen und Legenden auch widerlegt worden sind. Und da vielleicht noch zum Schluss das mit den mit diesen nordischen Mythologie, da ist mir einfach das fast die Kinnlade runtergeklappt. Ja, er war doch in der Zeit nicht da. Das fand ich schon an sich merkwürdig. Aber dass es dann auch noch eine ganz andere Zeit meinte. Mhm. Ja, und ja, von daher war das, glaube ich, auch ein sehr, sehr wichtiger Beitrag. Und vielleicht auch irgendwie schön zu sehen, dass ja, weil wir ja manchmal sagen, also es ist ja nicht unbedingt eine ost- oder westdeutsche Geschichte. Häufig gibt es ja eine deutsch-deutsche Geschichte einfach. Und in dem Falle ist der Kinderkanal eben keine ostdeutsche Geschichte, sondern es ist ein deutsch-deutscher Kanal, der aber eben in Erfurt seinen Sitz hat. Was vielleicht auch wichtig ist, weil wir, ne, bei Wir sind der Osten und bei anderen zivilgesellschaftlichen Gruppen wird ja eben auch diskutiert, hey, müsste man nicht einfach auch in ostdeutschen Bundesländern mehr, ich sag jetzt mal so, Stellen schaffen, ne? Also die dann gesamtdeutsch einfach ausstrahlen, sei es ein Bundesamt oder eben, ja, wie zum Beispiel ein Kinderkanal. Das finde ich, glaube ich, ganz wichtig. Und so, welche Ironie, aber der Tommy ist ja im Grunde genommen als Westdeutscher ja nach Erfurt gekommen und hat so auch was über Ostdeutschland gelernt, was vielleicht nicht passiert wäre, wenn der Kinderkanal nicht in Erfurt stattgefunden hätte. Ja, also freut danke mich, dir auf jeden Fall. Dass es
dir gefallen hat. Was mir nochmal hängen geblieben ist, und das hatte ich so beim Nachhören nochmal gedacht, das hören wir jetzt viel im Podcast von Daniel Kubiak, auch in diesem Ost-BOM heißt er, ne? Was heißt das eigentlich?
Ich habe das immer Ostbom genannt. Ostbom. Ich weiß gar nicht, ob es so ausgesprochen wird.
Genau, aber dass einfach Leute mit sichtbarer Migrationsgeschichte, denen man es ansieht, irgendwie jetzt echte Angst haben hinzufahren. Und dass Tommy das nochmal so gesagt hat mit seinen Kolleginnen und Kollegen. Das schwingt ja bei uns immer so ein bisschen mit im Podcast, aber so richtig einen Fokus haben wir da noch nicht drauf gelegt, weil, warum auch immer. Das habe ich mir nochmal überlegt, das im Kopf zu behalten, da nochmal ein bisschen mehr in Zukunft auch das mit als Aspekt zu beachten einfach.
Ja, wir müssen einfach auch uns selber eingestehen, dass wir im wahrsten Sinne des Wortes nicht in der Haut stecken und dadurch einfach nicht diese Erfahrungen haben. Und da ist, man merkt es erstens daran, dass wir das nicht thematisieren, also dass es uns erstmal schwerfällt, dort ein, zwei Schritte weiterzudenken. Wir kennen vielleicht auch gar nicht genügend Menschen, die uns auch darauf hinweisen. Und ich finde das wichtig, weil ich versuche zum Beispiel auf vielen People of Color auch jetzt bewusst auch mehr zuzuhören auf unterschiedlichen Kanälen und einfach nur zuzuhören. Also gar nicht zu erzählen, so nach Motto, ah ja, mir geht's auch so als Ostdeutsche. Das wäre das Schlimmste, was man sagen würde, weil das einfach so nicht stimmt. Ne? Mhm. Und dass es dort einfach so viele Erfahrungen und Perspektiven gibt, die tatsächlich so furchtbar sind, dass, wenn man dort mal einfach zuhört, was für eine Normalität in Anführungszeichen die leben hier in Deutschland, dass ich jetzt ein bisschen besser schon nachvollziehen kann, wenn sie dann eben sagen, hey, ich werde auf keinen Fall nach Thüringen gehen oder der umgekehrte Fall auch, ich werde aus Thüringen gehen. Und vor ein paar Tagen ist es ja auch nochmal thematisiert worden, was das Thema Ärzte angeht, dass dort gerade ja in Thüringen, Sachsen schon massive Probleme sind, also dass es teilweise nicht genügend Arztpraxen gibt, dass in den Krankenhäusern ganz, ganz viele Stellen leer sind, dass dort ja, also viele zum Beispiel auch syrische Ärztinnen und Ärzte, die dann auch interviewt worden sind, gesagt haben, ich werde da nicht hingehen, weil ich Angst habe. Ich möchte da nicht meine Familie haben. Und ich finde, das sollte, was Tommy auch und du besprochen hattet mit der Wirtschaft, ne? Also es reicht vielleicht nicht, einmal nur kurz vor den Landtagswahlen, ich sage jetzt mal, seine Logos unter so ein Papierchen zu hängen oder auch mal eine Fahne rauszuhängen, sondern sich bewusst machen, was für ein auch Wirtschaftsproblem das ist. Und da sollte man an der Stelle sich vielleicht auch noch mal besser organisieren, dauerhafter organisieren und vielleicht nicht nur Flagge zeigen, wie es so schön heißt, sondern eben auch dort zum Beispiel zivilgesellschaftlich mehr zu unterstützen. Ich glaube, das passiert vielerlei Hinsicht, aber ne, ich sage jetzt mal klassisch Trikotsponsor vom Fußballverein. Ne? Aber gerade auch solches Sponsoring vielleicht wieder mehr in den Fokus zu rücken und selber vielleicht Räume zur Verfügung stellen, wenn man sich dort mal versammeln möchte, etc. etc. Ich glaube, das gibt es alles schon, aber wahrscheinlich muss es noch mehr werden und vielleicht auch noch gezielter. Puh, ist gerade zu schwerfällig. Ne?
Wir machen weiter. Das Thema ist, genau, wir rücken den Fokus noch mal ein bisschen mehr dahin. Das ist mir hängen geblieben vom Gespräch, dir auch. Mal gucken, wo uns die Reise hinführt und wie konkret das alles dies Jahr auch noch für uns thematisch wird und im nächsten Jahr. Denn bis 2025 wird hier nichts sich mehr strukturell ändern bis zur nächsten Bundestagswahl, sagen wir es so. Und deshalb möchte ich gerne mit einem romantischen, will ich sagen, liebevollen Herzens-Eskapismus, Flucht ins innere Thema enden. Und ich weiß gar nicht, haben wir heute Heimatkunde mit einem Foto, das du uns mitgebracht hast, oder mit einem Ort?
Es wird ein Ort.
Ah, Gott sei Dank.
Und es gibt tatsächlich einen Anschluss sogar an eine kleine Geschichte von Tommy. Deswegen passt das eigentlich. Aber es war nur zufällig, ich musste mir das sofort notieren und sagen, oh, ich darf das jetzt auf gar keinen Fall vergessen. Ich muss damit gleich anfangen.
Sehr gut. Ich erkläre kurz noch für alle neuen Hörer, worum es geht. Wir enden diesen Podcast immer mit entweder einem alten Erinnerungsfoto von uns, was wir dann beide wieder frei assoziiert besprechen. Oder einer von uns beiden, diesmal der Alex, recherchiert was zu einem ostdeutschen Ort, den wir euch näher bringen wollen, in dem es traditionell eine Brauerei gibt, um wieder das passende Bier dazu trinken. Auch voll Daddy-Podcast.
Also, ich habe von der lieben Kathleen, das ist eine Nachbarin und ehemalige Kollegin und Freundin eines Freundes, die hier auf unseren Podcast gekommen ist und die wollte uns auch ein bisschen so belohnen, weil wir in letzter Zeit so erfolgreich waren. Und sie selber kommt auch aus dem Osten und war unterwegs in Meißen und hat uns ein Bier mitgebracht. Also mit anderen Worten, es wird heute um Meißen gehen und du darfst aussuchen, welches Fläschchen du haben möchtest. Wir haben nämlich ein Privatpilz und wir haben ein Elbsommer.
Na, dann nehme ich doch natürlich den Elbsommer.
Das habe ich mir gedacht. Aber da ich ja Norddeutscher bin, passt ja Pilz ganz gut zu mir.
Es ist eine Win-Win-Bier-Situation.
Eine Win-Win-Situation. So, und warum? Ich hatte jetzt erstmal einen kleinen Schluck. So, ist ganz lecker. Ich fange mal ganz kurz mit der Brauerei an. Wir machen das ja nicht viel zu lang, aber die Privatbrauerei Schwertermeißen ist tatsächlich die älteste Privatbrauerei Sachsens. Also wir haben da schon mal einen Treffer, kein Großkonzern, es ist also ein Familienbetrieb. Mhm. Heute immer noch gut. Und 1460 gegründet. Und dann irgendwann von der Hirschsteiner Brauerei 1868, also das im gleichen Landkreis, muss man dazu sagen, dann gekauft worden von dem Braubesitzer Barmann. Und seine Söhne haben dann in Köln, und das ist ein Stadtteil von Meißen, also Köln mit C, dann 1897 dann angefangen dort zu brauen. Dann kam natürlich das Übliche, kennt man, also erstmal Zweiter Weltkrieg etc. etc. Hat aber länger gedauert, bis es dann verstaatlicht worden ist und daraus ist dann VEB Felsenkellerbrauerei Meißen geworden als Teil vom Getränkekombinat Dresden. Und wie so oft dann nach dem Mauerfall gab es dann eine Reprivatisierung und 97 ist es dann neu gebaut worden als Brauhaus, bis es dann 2009 von Herrn Schäffer, der auch Geschäftsführer der Oppacher Mineralquelle da um die Ecke ist, dann übernommen worden ist als Familienbetrieb. Und die spucken, hätte ich jetzt beinahe gesagt, so circa 25.000 Hektoliter aus. Es ist also sehr klein im Vergleich. Die Radeberger Gruppe hat 10 Millionen Hektoliter, damit man so ein kleines Gefühl hat. Ich weiß zwar nicht, was ein Hektoliter ist, wenn man es in die Hand nimmt, aber
ein Hektoliter sind 100 Liter.
Ah, sehr gut zu wissen. Also es ist ein sehr großes Fass. Damit könnte man zu zweit den Abend ganz gut verbringen. So, und die Geschichte, die jetzt, die an Tommy so anklingt, ist dieses Nor.
No.
Denn was ich nämlich nicht wusste, ist, dass was wir sozusagen, oder was die meisten Menschen, aber vor allen Dingen so Norddeutsche wie ich und die keine Ahnung haben, was wir als Sächsisch bezeichnen, gibt es eigentlich gar nicht so richtig, sondern das ist im Grunde genommen eine Form von Obersächsisch oder im Sinne von Meißnerisch oder Meißnisch. So. Also das heißt, dort ist eigentlich dieser Dialekt entstanden und der, jetzt wird es komplizierter und ich bin kein Sprachwissenschaftler, von daher. Aber der ist eben nicht nur ein sächsischer Teil, sondern da gibt es eben auch einen thüringerischen Anteil. Also so ein ganzer Kreis, in dem ganz, ganz viele Dialekte drumherum entstehen. Aber das, was wir als meißnisch empfinden, wird häufig dann als sächsisch praktisch empfunden. Ja, und ein bisschen zu Meißen, ich finde, also es gibt natürlich eine Sache, an die denken ja alle, wenn man an Meißen denkt. Was ist es?
Schwalben. Nein, Porzellan natürlich.
Sondern?
Porzellan.
So ist es, Meißner Porzellan. Ich weiß gar nicht, hast du nicht gerade sogar Meißner Porzellan bei dir stehen? Das sieht nur so aus.
Nee, das ist was anderes.
Ja, aber gut. Also wer Meißner Porzellan nicht kennt, hat es wahrscheinlich trotzdem schon mal gesehen. Es ist also so typisch Porzellan, also weiß. Und häufig hat es dann eben sehr feine Zeichnungen, häufig was mit Blumen. Also so war es mal ursprünglich. Das Meißner Porzellan erzähle ich einfach mal gleich, bevor ich zu der Stadt komme. Das ist sozusagen 1710 schon gegründet worden als Manufaktur und hat bis 1863 in der Albrechtsburg, die auch nochmal eine große Rolle in Sachsen spielt, gehaust. Und dann hat August der Starke die erste Manufaktur dann neu aufgebaut, nämlich also eben 1863. Die Marke Meißner Porzellan, also sogar die Bildmarke, das sind ja diese zwei Schwerter, die sich da kreuzen, die ist tatsächlich schon 1722 aufgebaut worden. Also man sieht, Marke heißt jetzt nicht irgendwie Coca-Cola 100 Jahre alt, sondern Marke, Bildmarken können also schon viel, viel länger sein. Der Neubau und dann 1916 haben die sogar schon ein Museum gehabt. Also die waren schon so alt, dass man schon 1916 ein Museum gebaut hat. Ja, und dann natürlich, wie es so ist, in der DDR blieb natürlich, also die Manufaktur ist dann aber auch zu einem volkseigenen Betrieb geworden, 1950 bereits. Und das war ganz interessant, weil einerseits war das ja was sehr, so bürgerlich, also beziehungsweise wurde es sogar in der DDR teilweise als kitschig spätbürgerliche Kunst genannt und deswegen haben die 1960 so ein Kollektiv künstlerische Entwicklung aufgebaut, um so eine Art modernes Design für das Meißner Porzellan zu machen. Das ist so halb gelungen. Insgesamt haben sie sich also aber trotzdem der Tradition weiter verpflichtet. Also Meißner Porzellan ist jetzt nicht auf einmal irgendwie schlechter geworden oder billiger geworden, sondern hatte auch weltweit Anerkennung bekommen. Also das heißt, man hat jetzt den Kern davon auch nicht kaputt gemacht. Und das hat vielleicht auch einen Grund, denn nämlich 98% von Meißner Porzellan ist in die Welt exportiert worden. Das war nämlich einer der wichtigsten Devisenbringer für die DDR damals. Von daher haben, also wenn ich jetzt 98% höre, würde ich sagen, haben wahrscheinlich nicht sehr viele DDR-Bürger Meißner Porzellan zu der Zeit kaufen können. Eher wahrscheinlich höchstens geerbt oder so von Oma und Opa.
Irre, 8% ja. Ist wirklich
und,
sehr viel.
Und danach, ja, also es sind also im Prinzip fast eigentlich alles, ne? Ja, und zum meisten, also du bist ja immer großer Postleitzahlen-Fan, deswegen muss natürlich die Postleitzahl genannt werden. Das ist die 01662. Und Meißen hat so circa 29.000 Einwohner und jetzt mal so rein, wo es geografisch liegt, für die Menschen hier, ist im Grunde genommen so links oben von Dresden. Also wenn man der Elbe folgt, dann kommt man relativ schnell dann irgendwann nach Meißen. Und wir wissen ja, Elbe häufiger mal Hochwasser. Meißen war auch schon zweimal davon betroffen. Ja, müssen aber auch ein bisschen dann auch aufpassen, so Richtung große Regenmengen im Klimawandel. Also da ist einiges schon im Gespräch. Und Meißen gilt als die Wiege Sachsens. Und das liegt daran, dass die Stadt schon tatsächlich sehr alt ist, wenn man es genau nimmt, nämlich 929 bereits als Markgrafschaft gegründet von Heinrich dem I. Dort gibt's so, ja, ich sag mal, so einen großen Berg, wo jetzt also die Albrechtsburg draufsteht. Und das fing als Wehrbefestigung an. Wurde dann sozusagen Stück für Stück ausgebaut, also so als Reichsburg. Und dann kam die wettinische Herrschaft und die hat dann ab dem 13. Jahrhundert so eine richtig straff organisierte Verwaltung aufgebaut und etabliert, was die heutige, nicht die heutige, aber danach also die Grundlage auch für die Verwaltung von Sachsen war und auch für den Erfolg des Freistaates. 1423 hat dann Friedrich der Streitbare, wie er heißt, Markgraf von Meißen, der ist dann Kurfürst von Sachsen geworden. Und so ist eigentlich Meißen im Grunde genommen, also da das sozusagen der Kurfürst von Sachsen war, ist das eben damit die Wiege auch von Sachsen. Also vieles davon passierte dort.
Aber und da bin ich Albrechts- froh, weil ich dachte, mit Wiege war ich am Anfang so, dass die Wiege nicht, ob das da gegründet worden ist oder ob es da so langweilig ist, dass man quasi in den Schlaf gewiegt, entschlummert wird.
Nee, das überhaupt nicht. Ja, und die Albrechtsburg ist übrigens das erste Schloss Deutschlands. Ich bin erst mal so kurz, das kann doch gar nicht sein. Mhm. Aber dann habe ich gemerkt, also Schloss heißt eigentlich nichts anderes, als das ist dann eben nicht mehr rein für eben das Militärische oder für Wehrbefestigung gedacht ist, sondern wenn es dann auch mehr Wohnen als Wehrbefestigung ist, dann gilt es als Schloss. Und im Grunde genommen ist dann die Albrechtsburg dadurch das erste Schloss gewesen, weil es, also weil man dort wohnte und auch Repräsentationszwecke hatte. Und die Albrechtsburg spielt auch wieder eine Rolle nach nach der Wende, beziehungsweise nach dem Mauerfall, weil am 3. Oktober 1990 wurde dort der Freistaat Sachsen, also so wie wir ihn heute kennen, unterschrieben, also beziehungsweise damit gegründet, wenn ich es jetzt mal so nenne. Den gab es ja schon vorher. Vielleicht noch so ein paar Skurrilitäten.
Oh ja, wir lieben Skurrilitäten.
Ja, also der erste ist eine Persönlichkeit, die in Meißen geboren ist, Samuel Hahnemann. Sagt er dir irgendwas?
Ja, Hahnemann ist doch der Mann, der die Homöopathie erfunden hat.
Wow, ich bin total begeistert. Das ist
ich korrekt. Als Homöopathiekritiker kenne ich alles über
Hahnemann. Wow, ich bin richtig begeistert. Das stimmt, also der Erfinder oder Gründer der Homöopathie ist in Meißen geboren. Er ist aber nicht in Meißen gestorben. Das letzte, vielleicht noch was, das vorletzte, ist, dass Meißen das nordöstlichste Weinanbaugebiet Europas ist. Also dort wird noch Wein angebaut. Das wird durch den Klimawandel wahrscheinlich bald nicht mehr so zu halten sein. Also wahrscheinlich wird es irgendwann sogar in Mecklenburg-Vorpommern Weinanbaugebiete geben. Darüber wird ja mittlerweile schon gesprochen.
Ja, sehr spannend. Das ist ja mein Lieblingsthema. Ich war in Thüringen. Wo war ich denn? In Weimar mit meiner Mama zum Klassentreffen letztes Jahr. Und da haben wir Thüringer Wein, habe ich glaube ich schon mal erzählt hier im Podcast, Thüringer, du bist ja auch Restaurantgänger, Wein getrunken von einem neuen Anbaugebiet, was in Thüringen Forschung, also von Universitäten Forschungsweinberg war. Und das war der zweite Jahrgang, wo dann wirklich auch gekeltert wurde und ausgebaut zu verkaufbarem Wein. Krass, also Thüringen hat ein neues Weinanbaugebiet und ich bin gespannt, was die nächsten Jahre noch kommen.
Ich auch. Ja, und
das saure Gelumpe.
Ja, das saure Gelumpe. Aber das klang jetzt nach
es
gar
keinem Dialekt mehr.
Es war wahrscheinlich durch Tommy nochmal beeinflusst. Ja, und ganz zum Schluss habe ich noch eine süße Skurrilität, nämlich den Meißner Fummel.
Ach, das weiß ich, was das ist.
Ja, sag mal.
Das ist ein ganz besonders gewebter Stoff, der nicht gehäkelt, nicht gestrickt ist, sondern auf eine experimentelle Art gemacht worden ist.
Das ist absolut falsch.
Ah, dann ist es ein Getränk und zwar ein Schnaps. Der Meißner Fummel ist sowas wie hier, wie heißt das mit dieser, der kleine Feigling oder so. Das ist so für Schnaps so ein Spitzname.
Zum zweiten Mal sehr falsch. Es ist ein Gebäck.
Dann ist es, ach so, gut.
Das
wäre die Person vielleicht.
Nee, es ist ein sehr aufwendiges, aufgeblasenes Hohlgebäck.
Warte, das muss ich jetzt mal googeln.
Du guckst dir an, das sieht total toll aus. Und es ist sehr, sehr brüchig. Und die Legende, ja.
Das ist wie so ein Straußenei.
Ja, ist im Prinzip wie so ein Luftballon aus Gebäck. So ein kleiner Luftballon aus Gebäck. Und die Legende dazu ist interessant. Und zwar soll es angeblich einen Boten gegeben haben, der so ein Trunkenbold war, also der viel gesoffen hat. Mhm. War dadurch immer so ein bisschen unzuverlässig. Und deswegen haben sie dieses Handgebäck gemacht, damit er sozusagen nicht mehr trinkt. Die wollten ihn damit erziehen, weil die Bedingung war, dass dieses Hohlgebäck beim König oder wem auch immer heile ankommt. Und deswegen dieses leicht brüchige. Ah.
Also wenn er zu viel gesoffen hat, dann hingefallen ist, war es kaputt.
So ist es ja.
Toll.
Und mit Meißner Fummel möchte ich gerne abschließen.
Passt aber auch irgendwie zu dem Porzellan ja auch, ne? Ist ja auch empfindlich. Sieht jetzt wertvoll aus.
So habe ich das noch gar nicht gedacht, ja. Schön. Könnte ja auch schnell kaputt gehen, ne? Aber ich glaube, es ist besser, wenn ein Hohlgebäck kaputt geht als ein Porzellan.
Der Meißner Fummel wäre auch ein schöner Name für so eine Travestiebar, wo immer so Shows abends stattfinden. Vielleicht wird das noch ins Altersversorger, Alex. Wer weiß.
Wer weiß.
Toll. Sieht lecker aus. Aber ich glaube, es ist auch kaloriensparend.
Ja, es ist ja nur Luft. Luft und Liebe.
Schön. Es war eben auch so schön, bei Wikipedia ist das Beweisfoto, ne? Also das erste Belegfoto, auch ein kaputter Fummel. Scheinbar ist es wirklich sehr empfindlich.
Ja, sonst versteht man das ganze Konzept von dem Gebäck auch nicht, wenn man es nicht kaputt sieht.
Es sieht aus wie ein Käsebrötchen, wenn es geschlossen ist. Toll. Der Meißner Fummel. Da müssen wir dann mal in unserer Osttour da mal einen Fummel essen.
Auf jeden Fall. Ja, schön. Benni, danke dir. Das war eine richtig schöne Folge. Wow, ich neige ja nicht zu Selbstlob.
Ich finde es vor allem schön, dass du noch dieses Meißner Porzellan nicht thematisierst. Das war jetzt nochmal Content für eine eigene Folge. Weil ja irgendwie, glaube ich, gerade Meißner Porzellan im Rechtsstreit mit Porzellan aus Meißen liegt zur DDR, weil es irgendwie so Urheberrechtsstreite gibt. Und irgendwie DDR Meißner Porzellan. Ich habe es nicht ganz verstanden. Ich muss mich da mal reinfummeln.
So tief wollte ich da nicht reingehen, weil heute sollte es ja mal, sollte ja,
nicht schön. Wir haben ein neues Bier entdeckt. Auch wenn das Etikett sehr hässlich ist, muss ich dazu sagen, wie dieser Frau diese Weißbier umträgt. Ich finde es ganz entsetzlich. Sieht aus wie mit KI gemacht fast. Und, oder was sagst du dazu?
Ja, nee, hast recht. Es könnte schöner sein. Auf dem Etikett
ist eine sehr blonde, langhaarige, gezeichnete Frau, die Bier umträgt.
Ja.
Und man weiß nicht warum.
Kann man ein bisschen besser machen. Aber ich will jetzt hier keinen Shitstorm aus Meißen kriegen.
Nein, ich glaube, die Meißen sehen das ähnlich. Nächstes Jahr gibt es ein ordentliches Etikett. Also, ja, es war jetzt auch eine schöne Folge. Wir haben viel gelernt. Wir haben uns ausgetauscht. Ich habe total Bock auf Topfschlagen.
Ich eigentlich um so Meißner Fummel zu zerschlagen.
Ja. Meißner Fummel schlagen. Und da drin ist Schokolade. Ohne Nüsse. Auf Wiedersehen, Alex.
Tschüssing, Danny.